BR Heimat. Habe die Ehre.
Und zu Habe die Ehre sagt herzlich Grüß Gott Hermine Kaiser. Ich weiß, Sie sind schon ganz gespannt auf meinen Gast. Wir haben ihn ja schon groß angekündigt. Der Kabarettist Martin Frank ist heute bei mir. Ich freue mich sehr drauf, Sie hoffentlich auch. Wir ratschen über sein Programm. Er hat gestern einen Auftritt gehabt, hat heute Abend einen Auftritt. Und dazwischen kommt er hierher zum Ratsch und stellt sein neues Buch vor. Die letzte macht das Licht aus. Eine Hofgeschichte. Martin Frank stammt ja aus der Landwirtschaft von einem Hof in Niederbayern und hat schon ein wunderbares Buch geschrieben über Bayern, ein sehr berührendes Buch über seine Großmutter und seine Großtante. Und jetzt hat er über den Abschied geschrieben, wenn die letzte Kuh den Hof verlässt, und über seine Jugend und Kindheit auf dem Land. Ich habe es gestern gelesen und es hat mich sehr berührt. Und ich freue mich sehr, wenn Martin Frank heute uns aus dem Buch auch vorliest und mit uns über diese Geschichte ratscht. Martin Frank bei mir, grüß dich Gott und habe die Ehre. Ich freue mich, dass du wieder da bist.
Ja, guten Morgen, danke für die Einladung.
Gestern bist du in Rosenheim aufgetreten. Dein neues Programm heißt Allegro.
Grüße aus Allegro Süd. Das läuft aber noch nicht, das läuft erst ab April.
Und heute Abend trittst du nochmal auf, hast deinen Tourneeplan im Kopf, ich glaube.
Heute bin ich in Pfaffenhofen.
Weiß man da manchmal noch, wenn man auf Tournee geht, in der Früh, wo man aufwacht? Das geht einem ja so, wenn man vom Urlaub zurückkommt, allein schon so, aber du bist ja viel unterwegs.
Ich weiß Gott sei Dank immer, wo ich bin, in was für einer Ortschaft. Manchmal habe ich das Problem in Hotels, dass ich dann in der Nacht wach werde, also mitten in der Nacht um zwei oder drei, und dann habe ich so eine Panik, weil ich nicht weiß, wo ich bin. Mhm. Also dann schaue ich mich um, und das ist oft so, ich habe dann so Angst für ein paar Sekunden, bis ich dann checke, ich bin ja im Hotel. Mhm. Weil man denkt, im ersten Moment ich bin daheim, aber ich kenne mein daheim nicht. Also das ist ganz absurd manchmal.
Ich kenne das von Rundreisen, und dann habe ich mir einfach angewöhnt, dass ich im Bad immer das Licht anlasse und die Tür ein bisschen anlehne, sonst weiß ich nicht, wo ich bin.
Oh Gott, ja, dann schrecke ich mir, da denke ich mir, oh Gott, da ist jemand beim Bad, wenn ich da...
Ah, wieder nichts. Also kompliziert ist es, du bist viel unterwegs, das ist dein wievieltes Programm, weißt du es überhaupt?
Ich glaube... Inoffiziell das fünfte, weil das erste zählt man nicht so mit, weil das war ja...
Ah, die Geschichte hast du erzählt, die musst du aber nochmal erzählen. Das ist ja schon fast zwei Jahre her, dass da was. Das erste war ganz schön mutig.
Das erste war überhaupt kein richtiges Programm. Da habe ich gedacht, ich habe da mindestens 1,5 Stunden zum Erzählen auf einer Bühne und war nach 20 Minuten fertig. Weil ich einfach so nervös war und so viel vergessen habe und einfach gar kein Gefühl gehabt habe für Zeit. Also das waren so meine ersten Gehversuche. Und offiziell ist momentan das vierte oder fünfte.
Aber nachdem du jetzt so ein bekannter Kabarettist bist, die damals bei deinem ersten Versuch dabei waren, die können ja so wie bei einer seltenen Briefmarke sagen, ich war dabei, wo er das kürzeste Kabarettprogramm aller Zeiten aufgeführt hat.
Genau.
Mir ging es übrigens bei meiner mündlichen Prüfung an der Uni so, da war es glaube ich eine Stunde, und nach 10 Minuten wäre ich eigentlich fertig gewesen, mir ist dann immer früh eingefallen.
Und wie habt ihr dann die restlichen 50 Minuten rübergebracht?
Gott sei Dank ist das schon so lang her, aber irgendwie habe ich es dann doch bestanden. Aber ich kenne dieses Gefühl, wo du denkst, da ist nichts mehr. Das ist wie ein leerer Kühlschrank dann, da ist einfach nichts mehr da.
Ja, du hast da eine totale Stille und eine Leere und einfach nur Schwarzes im Kopf. Also bei mir ist das ja so, da fällt mir dann überhaupt nichts mehr. Da bin ich auch nicht mehr spontan, nicht mehr schlagfertig, da bin ich dann nur noch im Panikmodus.
Du bist aber ungeheuer schlagfertig, und das ist aber auch die Sicherheit, dass du jetzt weißt, wenn du auf der Bühne stehst, dann kannst du es einfach. Das ist wie ein Instrument, das du spielst, obwohl du gar keins spielst.
Ja, nicht immer. Also Schlagfertigkeit ist bei mir schon oft tagesformabhängig. Es kommt immer, das hat ganz verschiedene Faktoren. Es ist irgendwie dann der Saal, fühle mich im Saal wohl, wie ist die Stimmung im Publikum, und vor allem, wenn ich dann manchmal so Improvisation mache mit irgendwelchen Leuten aus dem Publikum, dann merke ich schon, ah ja, die wollen gern mit mir reden oder die wollen nicht so gern mit mir reden. Mhm. Also der Bayer an sich, das ist mir schon aufgefallen, der redet ja nicht, also der Altbayer redet ja nicht so gern. Also der sitzt sich gerne ins Kabarettprogramm ein, dann macht er verschränkt ein Tent und dann schaut er zu mir auf und dann so mehr oder weniger, du Clown, dann mach einmal, ich habe Zeit für dich. Dann, wenn es Richtung Franken geht, die haben wieder völlig ganz, die haben ganz andere, die haben total offener irgendwie, die wollen dann schon mehr ratschen. Also zwar auch nicht so viel, aber mehr wie der Nieder- und der Oberbayer und der Schwabe. Aber je weiter das dann aufgeht, also wenn ich in Berlin manchmal spiele, also da ist ja gar kein Ende mehr. Also wenn ich da mit jemandem das Ratschen anfange, im Programm, die erzählen mir die ganze Lebensgeschichte. Und ich habe mir mal erzählt, dass sie jetzt im Urlaub war und dann Kreuzfahrt und da hier und da hier. Ich habe gar nicht mehr gewusst, wie ich noch ins Programm reingekommen soll, weil die hat ja... Das ist dann wieder das krasse Gegenteil.
Verstehen die dich in Berlin? Du bist ja schon sehr bayerisch.
Das ist immer, die Frage wird mir immer gestellt. Verstehen sie die in Berlin? Und dann muss ich halt ein Süddeutsch reden. Also das Gute ist, ich kann ja nicht nur ein Dialekt, sondern ich kann ja auch ein
also gewisses... Also was für uns zwar Hochdeutsch ist, ist für Berliner Verhältnisse Süddeutsch.
Ja,
also
ja, sowieso.
Könntest du, du warst ja auf der Schauspielschule, du kannst ja auch Hochdeutsch sprechen.
Also ich kann es eher parodieren. Also, meine Sprecherzieherin ist ja mit mir durchgedreht. Die hat ja dann am Ende bei der Abschlussfeier hat sie dann gesagt, ja Martin, wir hätten noch 3 Jahre gebraucht und dann hätte ich noch kein Wort verstanden. Also das war immer...
Aber nachmachen kannst du es gut.
Ja, nachmachen, parodieren kann ich es. Mhm. Aber du musst es ja ernst nehmen als Schauspieler, wenn ich jetzt eine hochdeutsche Rolle spiele, ich muss das Hochdeutsche ernst nehmen und das kann ich nicht.
Das ist halt das Schöne, drum bist du halt gern bei uns zu Gast bei BR Heimat. Wir dürfen so reden, wie uns der Schnabel gewachsen ist.
Danke dafür.
Da tut man sich aber einfach, finde ich jedenfalls.
Sowieso.
Da verdirbt man sich nicht so.
Ja, und für mich ist Sprache so ein totales Zugehörigkeitsding. Wenn ich ab und zu darf ich raus und spiele dann auch in Hamburg, also ganz weit oben und dann.
In Zürich spielst du, in Wien spielst du, in Wien versteht man, in Graz spielst du.
Österreich gar kein Problem, da versteht man mich total. Aber weißt, wenn ich dann in Hamburg bin und dann bin ich bei der Autogrammstunde und dann spricht jemand mit mir in einem süddeutschen Dialekt oder irgendwo, ich merke, aha, da ist irgendwie, der ist einmal vor Jahren nach Hamburg ausgewandert, dann wirf ja ich sofort so einen emotionalen Anker aus. Ich bin ja sofort dann bei den Menschen, weil man denkt, aha, und ich finde es so faszinierend, wie Sprache verbinden kann. Das ist für mich also sowieso der Schlüssel zu einer Integration und allem, dass ich mich wohlfühle. Ich muss die Sprache von den Leuten reden können.
Und du hast ja als kleiner Bub schon ziemlich früh angefangen zu reden. Du hast dann schon gleich Instruktionen gegeben, wie man deine Windel wechselt.
Ja, so wird mir berichtet. Also, dass ich sehr früh reden konnte und sehr viel und sehr gern geredet habe. Und wenn mich dann irgendjemand gewickelt hat, dann muss ich scheinbar gesagt haben, ja, und jetzt noch ein Puder und da hier und dann hätte ich gerne die Salbe und so.
Also Regie machst du schon gerne?
Regie habe ich gerne beim Windelwechsel gemacht, ja.
Obwohl ich doppelt so alt bin wie du, habe ich doch durch die Lektüre deines Buches Gemeinsamkeiten festgestellt. 3 nämlich. Die erste ist, wir beide sind technisch völlig unbegabt und haben ein hohes Potenzial an Tollpatschigkeit. Das zweite ist, wir sind beide Fiat Punto-Fahrer gewesen bei unserem ersten Auto, ja. Und das dritte ist, wir trinken in der Früh gerne Kakao.
Ja.
Und du hast ja auch gerade einen vor der Nase.
Danke, der ist vielleicht gar nicht so schlecht.
Der ist sehr gut beim BR.
Der ist wirklich, also ich habe mir dann gedacht, ja, der kommt aus der Maschine raus, aber der ist echt gut.
Der schmeckt wie Kindergeburtstag. Aber ich habe auch gedacht, das hat mit dem Erwachsenwerden zu tun. Irgendwann mal wacht man auf und sagt, ab heute trinke ich Kaffee und das ist mir noch nicht passiert.
Trinkst du gar keinen Kaffee?
Vielleicht mal ein Espresso, aber so richtig Kaffee trinken.
Ja, aber schmeckt es dir? Schmeckt dir das, der ganze Kaffeegeschmack und das Espresso-Zeug? Ich kann ja nicht einmal, ein Tiramisu essen, weil ich mag den Kaffeegeschmack einfach nicht.
Oder wenn ein Eis dann doch mit Kaffeegeschmack war, da bin ich so wütend geworden als Kind. Hat man früher noch nehmen dürfen, da hat man es nicht so genau genommen. Es ist wie beim Rauchen. Mir hat weder Kaffee noch Nikotin geschmeckt.
Ich weiß,
aber Kakao oder heiße Schokolade zum Frühstück, herrlich.
Ja, das ist ja für die Seele. Das brauche ich ja jeden Tag für meine Seele. Aber ich weiß nicht, ich habe einen so einen Moment, der sich immer so in mich einbrennt. Das ist total absurd jetzt. Aber wenn ich manchmal daheim bin und ich habe so Gelüste nach was Süßem im Sommer, nach am Eis und dann und denke immer, oh nein, ich glaube, wir haben noch eine Dose Eis im Gefrierschrank und dann mache ich den Gefrierschrank auf. Und dann ist es nicht Vanille oder Schoko oder irgendwas, sondern dann ist es ein Kaffee-Eis. Und dann denke ich mir, warum? Weil mein Freund, ich trinke sehr gern Kaffee, der mag gerne Kaffee-Eis, aber ich kann das gar nicht. Und das ist dann immer so schlimm, wenn ich aufmache und hoffe, da kommt jetzt die schönste Vanille-Ding raus und dann steht der Kaffee drauf.
Damit du es ihm nicht weg isst. Welches Eis hast du mal mit deiner Großtante vom Heisel auf der Bank vom Haus gegessen?
Carretta war das, oder? Cornetto Erdbeer haben wir mal gehabt. Und dann, weiß ich nicht, waren wir mal gleichzeitig, haben wir dann uns abgebissen in der Waffel und da war ja unten immer so ein.
Das
so,
Eckerl,
das da war
Schokolade geschmolzen ist. Da musste ich immer den Papadeckel unten dran lassen, damit ich mich nicht verdrennt.
Ach so, nein, das ist bei uns gar nicht so gewesen. Also, das ist nicht rausgeschrieben. Was hast denn du für heiße Hände?
Nein, ich habe halt so lange rumgeschleckt an meinem Eis.
Also, so lange haben wir nicht gebraucht. Wir haben runterbissen.
Deine Großtantin, du, also die, es ist jetzt eineinhalb Jahre her, dass wir geratscht haben über dein Buch, über deine Oma und deine Großtante, die du gepflegt hast, beide liebevoll, parallel zu deinem Beruf als Standesbeamter. Und mir sind noch viele Bilder im Kopf von diesem wunderbaren Buch, das wirklich sehr berührend und sehr bewegend ist. Und ich glaube, von deinem zweiten Buch bleiben auch viele Bilder im Kopf. Die letzte macht das Licht aus, eine Hofgeschichte. Und darüber unterhalten wir uns gleich weiter. Martin Frank, Kabarettist, Buchautor, du stehst auch manchmal als Komiker irgendwo drin. Wie würdest du dich bezeichnen?
Also ich glaube, bin schon eher der Komiker und nicht der. Also der, ich bin jetzt kein politischer Kabarettist, bin ich schon gleich gar nicht, wenn dann irgendwie gesellschaftspolitisch. Aber in erster Linie geht es mir wirklich darum, dass mein Publikum lacht.
Aber du spielst kein Instrument, hast man mal erzählt, oder?
Doch. Ich spiele
ein Quetschen, glaube ich.
Nein, leider nicht, das tat ich gern, aber ich spiele Klavier und Kirchenorgel.
Ah, dann kannst du es ja. Dann kannst du auch Quetschen spielen. Ja, Kirchenorgel auch.
Mhm.
Das glaube ich, stand im ersten Buch, da war ich mir jetzt nicht mehr sicher.
Das weiß ich auch nicht mehr. Aber ich habe auf alle Fälle eine Hausorgel daheim. Ich habe mir nämlich eine gekauft und die steht bei uns im Hausgang drin. Und es ist wirklich faszinierend, obwohl das elektrisch geht. Was so ein Hausorgel heutzutage schon, wenn ich die Augen zumache, das hört sich auch wie in der Kirche. Die hat schon so einen Hall und irgendwie, das ist brutal.
Hast du aber im Programm nie, gell? Du hast da nie ein Instrument dabei, oder?
Nein,
wobei,
also da
du
spielst
singst
schlecht.
Wunderbar.
Singen tue ich gern, aber spielen da nicht schlecht.
Also das hast du auch ein Kaberlied gesungen?
Ein Kaberlied, stimmt. Bei den Brettelspitzen habe ich mal ein Kaberlied geschrieben, weil ich mir gedacht habe, ich muss jetzt, glaube ich, meine Liebe zum Kaber muss jetzt noch mal ein Lied widmen.
Ihr habt ja so gesund gefrühstückt immer, gell?
Oh mei, so gesund schon, so zuckerfrei und ganz wenig Fett, oh mei. Wir haben an einem Knäckebrot haben wir einander genagelt.
Ja, denke ich mir. Ein Hefezopf hat es auch aufgegeben, aber kann ja nur mal aus deinem Buch zitieren. Das fand ich auch so schön. Früher hat es 12 Semmeln gegeben, weil es da so viel Leid auf dem Hof war. Und je weniger Leid ihr geworden seid, desto weniger Semmeln waren in der Tüte. Und das ist ja fast eine philosophische Betrachtung, wo du dann mit deinem Papa gesessen bist und das waren bloß nur 3 Semmeln. 2 für ihn und eine für die.
Und dann hat er schon Angst gehabt, dass ich noch zu der zweiten hingelang, dass er nur noch eine kriegt oder eineinhalb. Das war schon ein lustiger Moment, aber das war irgendwie so. Ich habe mir dann gedacht, ja, der Mensch, der da in der Früh beim Bäcker die Semmeln einbackelt und dann steht immer der Name drauf, Frank, und die werden dann ausgeliefert, der war immer der Erste, der gewusst hat, was bei uns auf dem Hof los ist. Wenn jemand gestorben ist oder wenn jemand ausgezogen ist.
Wenn jemand dazugekommen ist,
genau.
Wenn es wieder vorbei war.
Genau. Ah ja, wieder 2 Semmeln weniger.
Ja, schöne Geschichte. Hast du die schon mal im Programm verarbeitet?
Bis jetzt noch nicht.
Du hast ja viel Persönliches hineingearbeitet. Es ist ja immer nicht gleich 1:1 im Programm. Muss man da ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel Privates von sich preisgibt?
Es ist, glaube ich, ein sehr schmaler Grad, weil auf der einen Seite das Buch soll ja ehrlich sein, es soll authentisch sein, weil wenn das jetzt jemand liest, der hat wahrscheinlich dann vielleicht die gleiche Geschichte erlebt man muss ja irgendwie wiederfinden. Also ich will ja nicht irgendwie was aus den Fingern sagen, sondern ich will einfach erzählen, so wie es war. Und habe schon versucht, alles, das war bei meinem Buch über die Oma, über die Pflegejahre, war das schon so, ich habe versucht, mit Fingerspitzengefühl zu schreiben, weil es lag mir ja nichts ferner, als irgendjemanden vorzuführen. Und deswegen gebe ich auch dann immer meiner Mama und meiner Schwester, habe ich das Buch gegeben, weil da stehen Geschichten über sie drin. Habe ich gesagt, passt das für euch so? Kann ich denen das so schreiben? Ich will ja nicht, dass es für irgendjemand unangenehm ist. Und sie haben es aber alle abgenommen. Und ja.
Das ist mir auch bei deinem letzten Buch schon aufgefallen, dass es ist ja schmale Gratwanderung, dass man lustige Sachen oder tollpatschige Sachen oder Familiengeschichten nicht ins Lächerliche zieht. Die können trotzdem lustig sein oder manchmal verzweifelt. Und da bist du sehr behutsam mit all den Dingen umgegangen. Zum Beispiel eben mit der Pflegegeschichte von der Oma und von der Großtante. Du hast sie nicht bloßgestellt. Du hast nur die Situation geschildert, die viele Leute, die Angehörige pflegen, kennen. Und viele Leute kennen auch auf dem Land, wie das ist, wenn man den Hof aufgibt oder wenn man die Viecher abgibt. Und das hat mir richtig wehgetan. Ich habe dann durch deine Geschichten, durch das Buch, dann eure Kühe auch gekannt, Leni und Pistazie und
Macchiato, Karamelle, Bombe, wie soll ich gewusst haben. Ja, irgendwann gingen da ja die Namen aus. Also weil bei jedem Kuh war es so, der wenn er Kalbe gekriegt hat, dann hat das Kalbe, der Anfangsbuchstabe, hat der sein müssen von der Mutter. Genau. Und irgendwann beißt es dann aus. Es hat aber dann auch schon mal Leni die 14. gegeben oder so, weil irgendwann hat es keine Leni mehr gegeben, dann hat es halt wieder mal eine Leni gegeben.
Wie bist du denn inspiriert worden? Natürlich von der Geschichte, dass dein Vater letztes Jahr jetzt den Hof aufgegeben hat aus Altersgründen und dein Bruder und du habt es nicht übernommen und dann die Kühe abgeholt worden sind. Aber das aufzuschreiben, was ja auch ein schmerzhafter Prozess war, war ja nicht klar, dass du ein Buch draus machst. Du hast ja gar nicht vorgehabt, ein Buch nochmal zu schreiben.
Und schon gleich gar nicht ein Buch schon wieder über das Abschied nehmen, sondern ich habe ja nach dem Buch von meiner Oma über die Pflegejahre, haben wir gedacht, okay, ich möchte schon wieder mein Buch schreiben, aber das soll richtig lustig werden. Also ich möchte jetzt dann wirklich einmal eine lustige Geschichte schreiben und dann ist halt das dazwischen gekommen und ausschlaggebend, also drei verschiedene Punkte geben oder Beweggründe geben. Das erste war 2014, da waren die so groß angelegte Bauernproteste in ganz Deutschland. Das war halt damals wegen so Subventionsstreichungen. Und da, wenn ich mein Social Media aufgemacht habe, Instagram, Facebook, was auch immer, dann habe ich richtig so ein verbales Schlachtfeld gesehen. Also da hat es die Leute gegeben, die wo total für die Bauern waren, dann hat es die Leute gegeben, die wo total gegen die Bauern waren, die richtig beleidigend waren. Und natürlich, man kann die Aktion von den Bauern so und so sehen, aber ich habe einfach gedacht, okay, da ist ja gar kein Verständnis da. Also da gibt es ja Leute, die wo immer noch ganz große Vorurteile haben, die einfach einen Hass auf Bauern haben, wo ich oft gar nicht weiß, wo der herkommt. Das war dann der Grund, wo ich mir gedacht habe, okay, ich könnte jetzt halt vielleicht einfach eine Kundgebung organisieren und mich mit den Bauern solidarisieren. Aber da habe ich dann haben wir gedacht, naja, das kann man aus dem Ruder laufen, weil es gibt ja oft, dass dann so Leute kommen, was weiß ich, welche Rechtsradikale oder Reichsbürger, die das gerne ausnutzen und das wollte ich nicht. Und dann haben wir gedacht, okay, ich brauche jetzt eine Zeit zum Überlegen, wie ich mich da positioniere oder was ich da machen kann. Also das war ein Beweggrund. Dann, ein zweiter Beweggrund war, da habe ich in Garmisch-Partenkirchen gespielt und dann ist so eine Dame in der Autogrammstunde zu mir hergegangen und hat gesagt, Mensch, nächstes Mal nimmt sie ihren Sohn mit, dem geht es momentan nicht so gut, weil der wird in der Schule gemobbt, weil er vom Bauernhof ist. Und ich war da so perplex, weil man gedacht habe, wir sind im Jahr 2024, 2025, wie wird man denn noch gemobbt, wenn man vom Bauernhof ist? Das war für mich völlig unverständlich. Und dann habe ich den Buben so vor Augen gehabt und habe die ganze Autogrammstunde und der hat mich bis im Urlaub verfolgt, der Bub. Und haben mir gedacht, das gibt's ja nicht. Und dann war das so ein zweiter Grund. Und dann ist eben der Papa dahergekommen, wie er gesagt hat, ja, in ein paar Monaten ist Schluss. Und das war ja so ein Satz, auf den habe ich schon lange gewartet. Mein kleiner Bruder und ich, wir haben ja oft so stark geschimpft, weil wir mir halt einfach einen alten Hof gehabt haben mit Maschinen, die kaputt waren und immer ist was gebrochen beim Silieren oder beim Heing, dann hast du wieder Zeit verloren und hast aber irgendwie einen beruflichen Termin verschoben oder nicht wahrnehmen können und bist heim gerast schon gleich und bist blitzt worden, weil du gedacht hast, um Gottes Willen, wenn er wiederkommt, wir müssen das heimfahren und dann hat wieder irgendwas gefuchst und wir haben dann irgendwann gesagt, wir wollen wir nicht mehr. Mhm. Also wir haben zum Papa gesagt, Papa, wir wollen wir nicht mehr. Das war aber dem eh wurscht, also die hat halt so lange da, wie er wollen hat und dann, wie aber den Satz gesagt hat, dass er dann jetzt aufhört, das war dann so, es hat sich keine Erleichterung eingestellt, sondern eigentlich war es das Gegenteil der Fall.
Ist es jetzt
der
soweit, ja. Mit dem letzten Futter, glaube ich, hat er gesagt.
Wenn das Futter aus ist, dann hören wir auf. Und dann bin ich jeden Tag, ein paar Mal in der Woche vor unserem Fahrsilo gestanden und habe da zugeschaut, wie da von Scheim zu Scheim weniger geworden ist. Das war, und mir ist jetzt dann alles jetzt schnell gegangen.
Das war wie so ein Countdown da.
Ja, genau. Und das wollte ich da nicht, sondern weiß, ich habe dann auch nicht mehr an das Schlechte gedacht vom Hof, sondern ich habe einfach an die schönen Jahre gedacht und was mir der Hof gegeben hat und ja.
Ja, das ist ein großes Abschiednehmen. Und ich habe aber auch viel gelernt. Ich meine, ich bin auf dem Land aufgewachsen, aber nicht auf einer Landwirtschaft. Ich habe auch viel gelernt über Landwirtschaft oder die Vorurteile, die man hat, wenn man nicht dort arbeitet, ob jetzt die Kühe auf die Weide dürfen oder nicht. Und über Subventionen, über alles Mögliche, über Gülle, über alles. Und dann ist mir sogar aufgefallen, war das immer so gewohnt, dass man, wenn man durch ein Dorf gefahren ist, mal im Stau gestanden ist, weil da jemand halt die Kühe durch die Dorfstraße getrieben hat. Das gibt's gar nicht mehr. Und da waren halt die entsprechenden Kuhfladen auf der Straße gelegen, hat sich keiner aufgeregt.
Ja, das ist.
Das gibt's gar nicht mehr, habe ich nie mehr gesehen und habe ganz vergessen, dass ich das nie mehr gesehen habe.
Ich glaube, es gibt schon noch Dörfer überall in Bayern, wo das der Fall ist, aber halt weniger, weil es halt einfach, glaube ich, nicht mehr so viele kleine Höfe gibt. Mhm. Das ist ja. Ist ein wahnsinnig Einbrocher, so kleine Höfe. Und ja, und wir waren halt einfach leider nicht in der Lage, weil wir waren mitten im Dorf. Wir hätten ja unsere Kühe einmal durchs komplette Dorf treiben müssen, dass wir irgendwo eine Weide gefunden hätten, die groß genug war.
Wie viele Kühe habt ihr gehabt zu Hochzeiten?
Im Stall waren es 30 und dann war eine Nachzucht. Die Kalben und die Kälber, das waren dann wahrscheinlich unterm Strich so um die 45 bis 50.
Ich habe viel gelernt durch dein Buch, auch über Landwirtschaft. Und da merkt man einfach, welchen Klischees man oft aufsitzt, dass man auch erstens von der Idylle immer denkt, wie es auf dem Land halt so ist. Und zweitens, wie viel Arbeit das ist, war mir schon klar. Aber auch vieles habe ich nicht gewusst, was wichtig ist für einen Bauern oder wie der Tageslauf bestimmt ist. Zum Beispiel für dich ist noch fest eingemerzt 17 Uhr.
Ja.
Das ist nicht der 5 o'clock tea, sondern da ist Stallarbeit angesagt.
Und das war ja die erste Zeit, wie da, wie die Kühe dann weg waren und es hat einfach keinen Grund mehr gegeben, um 17 Uhr vom Tisch auf zum Stehen und den Stall runterzugehen. Das war schon sehr absurd. Da bist du dann da gestanden und hast richtig so eine innere Unruhe gekriegt. Dann haben wir gedacht, okay, ja, jetzt ist 5 Uhr, was tun wir jetzt, was tun wir jetzt? Und, aber bei meinem Papa ist es halt noch so, der sitzt trotzdem um 4:30 bei seiner Brotzeit. Also das hat sich nicht geändert.
Mhm. Also, das ist die innere Uhr.
Ja.
Du bist wirklich so in der Landwirtschaft aufgewachsen, wie es nochmal auf dem Dorf ist. Ihr habt ja eh gleich, hast du gerade gesagt, deinen Hof neben der Kirche sozusagen gehabt und neben dem Rathaus. Du warst ja Standesbeamter schon mit 19 Jahren, hast auch Trauungen gemacht.
6 an der Zahl oder 5 oder 6 waren es.
Haben die Ehen gehalten, weißt du das noch?
Das werde ich aufgefragt. Also ich habe bei einer, glaube ich, habe ich mitgekriegt, der ist nicht mehr halt, aber bei den anderen weiß ich es nicht.
War das dann ernst oder lustig?
Es war so eine Mischung. Ich habe ja damals ein bisschen so, das weiß ich noch, ich war nämlich 19 und ich habe das auch total absurd gefunden, dass ich als 19-jähriger Single Leute von der Liebe erzähle. Also weil ich muss ja da immer so eine Rede halten müssen und habe auch versucht, dass ich schon ernsthaft, weil es ist natürlich so eine Art Staatsakt, keine Ahnung, aber ich wollte natürlich schon da irgendwie meinen Humor reinbringen oder irgendwie, weil die Leute kommen ja sowieso und sind nervös an so einem Tag, da soll ja alles perfekt sein und ich habe versucht, dass ich es schon runterbringe und dass ich ein bisschen einen Humor reinbringe und ob es mir gelungen ist, das müssen wir die Paare fragen, das weiß ich leider nicht.
Mit 19 ist es auch schwierig, man meint zwar, man hätte ganz viel Lebenserfahrung, man hat es aber nicht. Ich habe ja viel gelernt von dir, auch wie Kaibe auf den Weg kommen und was für Sorgen man da hat. Aber gleichzeitig mit der komplizierten Geburt von einem Kaibe mit Kaiserschnitt hat deine Mutter zu deinem Vater gesagt, dass da Martin jetzt kommen wird. So ist es halt auf dem Dorf oder auf dem Land. Da kann man nicht Rücksicht drauf nehmen, was alles so passiert.
Und dann hat sich der Papa entscheiden müssen. Weil die
Kaibe oder Martin?
Genau, weil es war ein Kalb, also so ein Jungrind, das noch nie ein Kaibe gehabt hat, hat einen Kaiserschnitt gebraucht. Und das ist jetzt nicht so das Einfachste oder zur damaligen Zeit halt. Und dann hat der Papa sagen müssen, ja, hat das dann die Oma allein lassen müssen mit dem Tierarzt und der Kalm und hat dann mit mir ins Krankenhaus fahren müssen.
Also mit der Mama?
Mit der Mama.
Mit dir noch nicht?
Mit mir noch nicht. Also ich war schon auch dabei, aber halt in der Mama drin. Und dann, also so ist mal Zeit geworden, ich weiß es ja alles nicht mehr, hat der Papa natürlich in Gedanken hin und her zwischen Steu und dann da und war total überfordert und dann hat irgendwann Mama gesagt, ja, kannst gehen, das dauert länger. Und dann wollte sie gerade ausziehen, also den Kittel da oben da und dann hat der weil halt gesagt hat, ja, dann schaut er wieder zur Kur, weil das Krankenhaus war eh nicht weit weg, wir haben damals ja Gott sei Dank ein Krankenhaus im Dorf gehabt und dann hat die Hebamme aber gesagt, nein, sie bleiben da. So weit kommt's noch.
Dann bist erst du gekommen und dann das Kaibe. Und das ist gleich nach dir benannt worden.
Ja, ich weiß gar nicht, ob es dann zeitgleich war. Das war noch lustig gewesen, das weiß ich jetzt nicht. Aber das war Stierkaibe und das war halt dann auch der Martin.
So hast du ein Denkmal bekommen im Stall. Mhm.
Und habe gleich bei meiner Geburt mit der Hoheit der Landwirtschaft konkurriert. Weil es ist ja, ich habe so einen Satz im Programm früher gehabt, der mir viele Lacher beschert hat. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich den dann aufgelöst habe, aber erst kommt's Rimpfig und dann kommst du. Mhm. Das war so eine Pointe. Und so ist es aber leider wirklich. Also was heißt leider? Am Hof ist es ja so. Es geht immer um Viecher. Weil egal, ob du jetzt halt krank bist, ob du schlecht drauf bist, ob du einen schlechten hast, weil du auf Nacht vielleicht beim Lumpen warst oder keine Ahnung. Viecher müssen immer versorgt werden.
Du hast ja viel von deinem Leben da auf dem Hof dann auch in deinem Programm übertragen. Dann hat sich auch vieles auch geändert. Aber so hast du euch angefangen, das mit ganz anderen Augen zu sehen. Man hat es auch viel mit deinen Augen gesehen. Aber jetzt kommen wir nochmal auf den Burt zurück aus Garmisch, dem du auch das Buch mit gewidmet hast, weil der dir nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist. Du bist ja auch gemobbt worden.
Ja, ich bin auch gemobbt worden, weil ich... Mobbing ist wahrscheinlich ein großes Wort. Das war natürlich, glaube ich, auch ganz viel pubertätsgeschuldet damals, weil du bist dann natürlich gern auf, wie sagt man so, schön auf Hochdeutsch, auf Krawall gebürstet. Und ich war halt relativ fester Bub, ein wenig der Dickerner und war halt nicht so männlich wie die anderen. Oder wie man das, ich habe nicht Fußball gespielt, ich habe kein Interesse am Bier gehabt. Und das war halt ein gefundenes Fressen damals.
Na klar, man sucht ja immer den Matratzen.
Genau, der ein bisschen anders ist. Und ja, ich möchte aber da um Gottes Willen, ich möchte jetzt auch nicht rumjammern, es war zwar keine schöne Zeit, aber ich bin heil aus der ganzen Geschichte rausgegangen.
Man lernt ja dann auch viel über sich und kann das ja auch umdrehen.
Total.
Sonst wärst du wahrscheinlich auch nie auf die Bühne gekommen. Man lernt sich zu wehren oder man lernt aus dem, worüber die anderen lachen, erst als Erster zu lachen, dann hat man den anderen schon mal den Schwung genommen.
Total. Und ich habe halt damals gemerkt, also das kann ich erst heute sagen, nachdem ich es ein bisschen reflektiere. In der Zeit habe ich scheinbar angefangen, lustige Kommentare von mir zu geben, wenn irgendein Lehrer was gesagt hat und ich habe dann irgendwie was drauf gesagt und das war lustig und dann haben die anderen gelacht und dann habe ich gemerkt, okay, wenn jemand lustig ist, dann ist er beliebt. Mhm. Das hätte ich damals nicht so benennen können, aber scheinbar hat mein Unterbewusstsein hat da so einen Narren drauf gefressen, dass ich immer mehr wollte. Ich wollte mehr Lacher haben, ich wollte beliebter sein, ich wollte einfach aus dieser dem Ding daraus, dass ich der bin, der gemobbt wird. Weil es war schon manchmal, bin ich manchmal heimgefahren von der Schule und war wirklich ein schlimmer Tag, wo es heißt, ja, du, ich möchte jetzt die Wörter nicht sagen, du bei der Heimat, ich möchte jetzt nichts zerstören. Aber ich habe mir dann schon oft gedacht, ja, wie war das jetzt eigentlich, wenn ich nicht mehr da war? Dann war alles leichter und habe mir dann manchmal überlegt, wer eigentlich auf meiner Beerdigung war. Weil manchmal Tag da habe ich dann nicht mehr können.
Und gerade in dem Alter, wo man nicht weiß, also in der Pubertät, wer man eigentlich ist und wo man hin mag, ist eigentlich traurig. Und darum ist der Bub wahrscheinlich gar nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und der war ja auch so einer der Gründe, warum du dieses Buch geschrieben hast.
Wahrscheinlich habe ich dann irgendwie in dem Buben habe ich mich dann gesehen, in dem Alter. Ja,
ja, aber ihr habt so eine Landwirtschaft gehabt, und das haben ja viele bei euch gehabt, aber das war damals... Wobei, du bist Jahrgang 1992. Warum war das dann so abschätzig, der Bauer?
Also ich habe die Erfahrung, dass also gemobbt worden bin ich ja nicht, weil ich vom Bauernhof bin. Also das kann ich überhaupt nicht sagen, weil damals in der Grundschule mein bester Freund war der Bub vom Metzger. Mhm. Also wir haben mehr oder weniger die gleichen Themen gehabt. Und in meiner Klasse war das Dirndl vom Hausarzt und da hat es auch nie was gegeben. Also das hat niemanden, glaube ich, interessiert, ob jetzt ich vom Bauernhof bin. Deswegen hat mich das so schockiert von der damals Garmisch-Partenkirchen, dass es dann Gegenden gibt, wo wirklich die dann gemobbt werden. Also mein Mobbing war ja auf ganz andere wegen ganz anderen Gründe.
Heutzutage ist man ja stolz, wenn man vom Hof kommt. Finde ich super, wenn die jungen Leute mit der Lederhosen oder mit der Jeans und mit den coolen Turnschuhen auf dem Bulldog sitzen. Das du ersetzt im Buch Traktor. Wir sagen Bulldog, wir sind mit dem Bulldog aufgewachsen.
Ich habe Bulldog geschrieben erst und dann haben sie in Hamburg gesagt, ja, das versteht ja keiner, weil der Verlag ist ja in Hamburg und das Büchel soll man natürlich auch in Hamburg oder in Kiel verstehen. Ich habe aber, glaube ich, schon Bulldog und in Klammern habe ich dann hingeschrieben Traktor.
Du, auf Bayerisch, ja, genau. Also heutzutage sitzt man stolz auf dem Bulldog und hat ein dreistelliges Nummernschild und sagt so, ich komme von uns daheim und da ist schön, ja, das finde ich toll.
Ja, ja, also ich glaube aber nicht alle. Ich glaube, es gibt da ganz viel, da gibt es auch wieder so wissenschaftliche Studien, dass ganz viele Bauern unter dem gesellschaftlichen Bild sehr leiden. Also dadurch, dass der Bau ja oft als der Giftspritzer bezeichnet wird und wo es jetzt auch wieder neue Studien gibt, dass zum Beispiel ganz viel Glyphosat im Grundwasser kommt ja gar nicht von der Landwirtschaft, sondern ganz viel kommt von Waschmitteln. Mhm. Weißt du, wo aus der Klärung lag? Ja, da haben wir gedacht, das möchte ich posten, dass vielleicht das jemand liest. Aber meinst du, dass da nochmal irgendwie ein Kommentar zurückkam, mein Danke, das ist aber interessant, nix. Aber wenn ich dann irgendwie poste, ja, dass ich beim Güllefahren bin, ja, und ihr verpestet alles und so, da haben es dann alle da. Aber wenn irgendwas einmal gerne relativieren darf und eine neue Studie gibt, da sagt dann niemand mehr was.
Wobei, das ist doch normal, weil ich bin auch so aufgewachsen, wenn man gerade irgendwo im Garten gesessen ist, dann hat halt jemand geurdelt. Dann riecht es halt nach Urdel und am nächsten Tag riecht es halt nicht mehr nach Urdel. Genau. War auch dein Erlebnis immer, ob es nach Urdel riecht oder nicht, weil dein Bruder hat ja auch noch gespült, dass er urdelt.
Mei, der hat ja die ganze Hofeinfahrt voll geurdelt. Also der hat ja so ein kleines Güllefassel gehabt.
Also als Kleinkind, der hat ja schon immer Landwirt sein wollen.
Der hat ja in unserer Hofeinfahrt auf und ab ist der mit seinem Tripolo gefahren und dann hat der Wadel gehabt. als 3-4-Jähriger, der hat dann keine Hosen mehr anziehen können. Dann hat unsere Großtante, die war Schneiderin, hat dann irgendwie die Hosen an die Weidel weiten müssen oder halt überhaupt den Hosending, dass er wieder in die Hosen reinpasst.
Vom Drehtbulldog gefahren.
Der hat, ist da gesegnet, der hat scheinbar, ja, seine Weidel wachsen, meine nicht. Ich kann so viel Drehtbulldog fahren, wie ich will. Ich habe so Zwetschgenkerntelweidel. Ja.
Aber Bulldog fahren hast du dann gelernt. Du hast ja einen Traktorführerschein gemacht.
Ich habe einen Bulldog-Führerschein, den großen sogar, weil ich glaube, es gibt einen kleinen und einen großen. Und ich fahre gern. Also ich war immer daheim, dann der wo geschwadert hat oder mit dem Kreiselheuer bin ich aus, also mit dem Winter. Und das war total meine Arbeit. Also meinen haben sie mich nicht mehr lassen, weil ich habe einmal aus Versehen mit dem Heckmehrwerk an einen Grenzstab gemacht. Und in einer sicheren Geschwindigkeit, dass man das Heckmehrwerk aus der Verankerung hinten raus ist. Und dann haben wir gedacht, ja, Oleg, was treibe ich denn jetzt? Also ich habe mir gedacht, ich habe alles kaputt gemacht. Und dann bin ich heimgefahren, ganz vorsichtig. Also ich hätte gedacht, ich fahre vorsichtig. Und dann habe ich durch den Kreisverkehr fahren müssen. Und dann ist mir im Kreisverkehr das Heckmehrwerk aus der Halterung raus. Und dann ist das in Grom eine. Und ich habe einen Stau ausgelöst. Und wenn hinter mir ein Rollerfahrer gekommen war, den hätte ich zerschlungen. Also ich habe mir gedacht, aussieht, so hätte sonst was passieren können. Und dann ist der Bauhof gekommen, glaube ich, und hat das ausgezogen. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau das war. Und ich habe mich so stark geschämt. Mein Gott. Und natürlich mein Bruder auch und der Papa. Und dann hat es wieder geheißen, ja, der Junior, der Frank-Martin Junior wieder.
Hat sich wieder Blick gestellt, um es harmlos auszudrücken. Hättest du aber auch nicht träumen lassen, dass du einige Jahre später im Radio sitzen würdest und lachend die Geschichte erzählen, die du in einem Buch dann niedergeschrieben hast. Weil in dem Moment warst du natürlich verzweifelt und hast es gar nicht lustig gefunden.
Überhaupt nicht.
Und dein Vater
nicht.
Und dein Bruder auch nicht. Mm-mm. Da war es halt hier das Teile drum. Wobei, ich habe immer recht, der haut die Maschinen gehabt, schreibst du.
Ja, weil der Papa immer gebrauchte Maschinen gekauft hat. Also wir haben ja nie einmal, wir haben Maschinen gehabt, wo jeder andere Bauer froh war, dass sie weiterhaben und wir haben uns dann nachher genommen. Also wir haben uns dann nachher genommen, bis dann ganz kaputt waren. Also wo es natürlich, als Kind habe ich das natürlich überhaupt nicht verstanden, was der Papa da eigentlich hat und wir waren immer grantig auf dem Papa, immer das alte Klump. Aber andererseits muss ich sagen, es war sehr nachhaltig in der heutigen Zeit. Und zweitens, und das habe ich auch erst im Laufe von dem Buch in der Schreibarbeit oder im Schreibprozess begriffen, dass der Papa einfach nicht wollte, dass wir mehr Schulden haben. Weil der Papa ja den Hof selber nicht wollte und uns auf keinen Fall irgendwie Schulden hinterlassen wollte. Und das hat er geschafft. Das hat er geschafft. Und das habe ich erst beim Schreiben gemerkt.
Aber als Kind ist man da ungerecht.
Du bist ungerecht und du bist naiv und verstehst einfach die Welt nicht so ganz.
Schön blöd einfach.
Genau.
Aber es war so kompliziert. Auch, beschreibst du mal, wie deine Mama versucht hat, mit dem Bulldog zu fahren oder mit einer anderen landwirtschaftlichen Maschine, wo man mit dem Fingernagel reindrücken muss. Das war eine längere Geschichte.
Es gibt ja Maschinen. Und es gibt unsere Maschinen. Mhm. Also zum Beispiel der eine Bullock, von dem ich da schreibe, da ist einmal der Türgriff runtergebrochen. Also normalerweise hast du da so einen Griff und dann kannst du reindrücken und dann geht er auf. Und du hast aber an der Tür hast du mit dem Fingernagel auf so einen Pfropfen drücken müssen, ganz weit rein und das hat und ganz stark und ziemlich lang und das hat dann vorne schon so weh da. Aber wenn du das ausgehalten hast, dann ist die Tür aus dem Rahmen rausgesprungen für Sekunden und dann hast du aber ganz schnell unten reingelangen müssen und dann die Tür aufziehen. So bist du erst mal in den Bullock reingekommen.
Also das war schon dein erstes Kabarettprogramm, die Tür aufzukriegen.
Genau, die Tür war schon ein Kabarettprogramm und die erste Herausforderung, vor allem für meine Mama, die ja aus der Stadt war. Und dann haben wir mir halt so Schaltknüppeln gehabt und da haben Oma die Blätter, da wo drauf gestanden ist, ja, Schleichgang oder also so Schildkröte oder Hasengang und die Nummern, was ist das für Gang, erster, zweiter, dritter, vierter, das war ja alles weg. Oder vor und zurück. Und das hast du, der Papa hat es natürlich gewusst, weil er mit den Maschinen hat er sie gekauft, ist er aufgewachsen, die hat das alles intus gehabt. Aber meine Mama hat da immer, ja, dann nehme ich mal den, hebe ich dann, schaue ich, ob ich vorwärts oder rückwärts fahre. Das war immer.
Mal die Arme.
Ja. Und weißt, ein niederbayerischer Landwirt kann ja viel, aber jemandem was beibringen, ist jetzt nicht die größte Kompetenz, glaube ich.
Also deine Mama hat dann Learning by Doing versucht mit dem Bulldog
Learning
zu fahren.
Learning by Doing und ist sehr oft in die falsche Richtung gefahren.
Du bist dann, glaube ich, auf der Bundesstraße beim Traktorführerschein gefahren und der Fahrlehrer hat dich fertig gemacht.
Das war ja, weil
da ist ein Mitglitten, als ich das gelesen habe, ja, weil so ging es mir bei der Führerscheinprüfung, der war auch nicht sehr entgegenkommend.
Es gibt ja oft Fahrlehrer, die haben ein bisschen grantig. Also es gibt tolle Fahrlehrer, um Gottes Willen, tolle Fahrlehrerinnen.
Also an uns kann es nicht gelegen haben, Martin, wir sind ja technisch versiert.
Genau, das sagst jetzt du. Und ich bin halt da, weißt du, wir haben halt auch nicht die schnellsten Maschinen gehabt. Und der ist immer vor mir gefahren in seinem Mercedes, geraucht hat er wie der Schlot. Ich habe immer nur das Fahrschulauto vor mir, das hat immer dampft und dampft und dampft. Hat immer das Fenster hier unten gehabt und dann hat der Rauch ist aufgestiegen. Und ich bin hinterher getuckert und habe so einen Stupsel im Ohrwäschel gehabt. Dann hat er immer meine Anweisungen gegeben. Und hat immer gesagt, ja, ich soll schneller fahren, ich soll schneller fahren. Aber unser Bullock ist nicht schneller gegangen. Der hat ja nicht so viel PS gehabt. Und dann habe ich hinten noch so einen schweren Anhänger drauf gehabt, so einen Zweiachser. Und dann hab ich gedruckt und gedruckt und nichts. Und hinter mir schlangenweise auf der Bundesstraße und LKW haben mich überholt und oft so krass überholt, dass ich mir gedacht habe, ja, das war aber jetzt knapp. Weißt, ich habe ja dann einfach so Panik gehabt. Ich habe mir gedacht, aus ist die Leute, die begeben sich da jetzt in Lebensgefahr, weil sie mich überholen wollen. Und es war so ein schlimmer Moment auf der Bundesstraße. Und dann war ich so froh, wie ich gesagt habe, ja, wir biegen jetzt dann in so ein Dorf ab. Und dann, ja, dann waren die Straßen ganz anders mit Schlaglöchern. Da hat sich unser Bullock dann auskennt und dann hat es passt.
Aber du hast doch einen wunderbaren Beruf. Jetzt lachen wir drüber. Du lachst drüber, haben wir vorhin schon gesagt, bei einer Geschichte, dass man aus so schlimmen Momenten im Leben, wenn man darüber lachen kann, merkt man einfach die unfreiwillige Komik, die man den ganzen Tag erlebt. Und da warst du ja schon immer ein präziser Beobachter, schon von jung an, wo du gesagt hast, das ist ja eigentlich ganz schön lustig.
Mit der Zeit. Ja. Also Comedy ist ja immer Tragödie plus Zeit. Mhm. Also es muss eine Zeit vergehen, bis du darüber lachen kannst, ja.
Tollpatschigkeit gehört auch zum Bühnenprogramm. Du hast schon so viel gemacht und so jung angefangen und hast eigentlich eine ziemlich schnelle Karriere hingelegt. Hat dich das selber überrascht, wie schnell das geht, wenn man so langsam gefahren ist, wie du früher mit dem Traktor?
Also ich persönlich habe es ja gar nicht als so schnell empfunden, weil ich habe ja Kabarett schon gemacht, da war ich 16. Also das waren nicht meine ersten Gehversuche. Und
dieser
halt dann
Kurzauftritt.
Dieser Kurzauftritt, 16, also ab dem und sobald ich ein Auto gehabt habe und einen Führerschein, war ich sowieso nur noch auf die Bühne unterwegs. Und das war mit 18. Und ich glaube, für manche Leute, ich bin halt dann bei manchen Leuten erst 8 oder 9 Jahre später in Erscheinung getreten. Und die sagen dann, ja, das ist ja wahnsinnig schnell gegangen bei dir. Aber ich war ja vorher schon 8 Jahre unterwegs und habe mir so ein bisschen die Händel abgestoßen und habe den Beruf, weil den gibt es ja keine Karriere nicht. Also das ist ein Learning by Doing. Und habe einfach versucht, den Beruf so gut wie es geht zu erlernen. Und das ist ja heute noch nicht, dass ich ausgelernt habe. Also das ist ja von jedem Programm, ich schreibe gerade das neue Programm und das ist jedes Mal, fange ich von vorne an. Dann hast du ein Programm, dann spielst du es 2,5 Jahre und dann nach 2,5 Jahren denkst du, Mensch, jetzt passt es richtig gut, jetzt macht es mir Spaß und ich weiß, wo die Leute lachen, ich weiß, wo ich meine Pausen setzen muss. Und dann heißt es von der Agentur, du Martin, du brauchst jetzt dann ein neues Programm. Und dann sitze ich daheim und weiß wieder nicht mehr, wie man eine Pointe schreibt. Es ist immer nein.
Das macht einen aber demütig und das hast du ja auch in dem Buch beschrieben, Die Letzte macht's Licht aus, wie du dann deine ersten Preise bekommen hast, gleich 2 an einem Abend, bist dann heimstrahlend mit deinen bronzefarbenen Mickey-Mäusen, das war der Preis. Und dann hat dein Vater gesagt, ja, und jetzt gehst du in den Hinterstall.
Das werde ich auch nie vergessen, weil das war so ein Wettbewerb in Berlin und den Ehrenpreis hat der Happe Kerkeling gekriegt. Und
dein großes halt, Vorbild.
Ja, und ich habe mir gedacht, das ist mir so scheißegal, wie dieser Abend ausgeht, ob ich da was gewinne oder nicht. Und wenn ich der Letzte wäre, ich bin da nur da, weil ich ein Foto möchte mit dem HP Kerkeling. Den werde ich fragen. Und auch wenn ich ganz Bayern blamiert habe, da in Berlin, das ist mir wurscht, ich möchte ein Foto mit dem. Und dann habe ich, also ich weiß heute nicht, wie das passieren kann, habe ich beide Preise gekriegt und die habe ich dann aus der Hand vom Dieter Haller vorne gekriegt und dann ein paar am Schluss das Gruppenfoto. Und der Habe Kerkeling ist neben mir gestanden und ich habe, also meine Preise waren mir wurscht, ich habe den nur so angehört und dann haben wir gedacht, das gibt's ja nicht, dass ich jetzt neben dem Habe Kerkeling stehe. Und dann habe ich mit ihm mal kurz reden können und dann, ich bin ja da so nah am Wasser gebaut bei sicheren Sachen und dann habe ich so aus lauter Ergriffenheit warnen müssen. Dann hat er gesagt, ja, hören Sie doch mal auf zu weinen, da fange ich ja auch gleich noch an. Dann habe ich nach mir gewarnt und dann haben wir das Foto gemacht und am nächsten Tag bin ich dann heim von Berlin und haben, und das war sowieso, mein Beruf war ja, auf einem Bauernhof, wenn du sagst, du bist Kabarettist, das ist ja jetzt nicht so das, was man sich wünscht für einen Buben oder für überhaupt für jemanden. Und mein Beruf war immer so, ja, was tue ich da überhaupt, kann ich überhaupt davon leben? Und dann haben wir gedacht, okay, ich nehme jetzt die Preise und stelle es meinem Papa auf den Küchentisch und dann werde ich mir mal erzählen, mit wem ich gestern auf der Bühne gestanden bin. Und habe ich erzählt und vorher habe ich nie was erzählt und der Papa hat sich das alles ganz angehört und dann hat er gesagt, ja, dann kannst du jetzt rausgehen und kannst einen Hinterstall ausräumen. Und ich hab das dann da, ich habe mir nicht dabei gedacht, aber wie dann die ganze Kacke aus dem Hinterstall rausgeräumt habe, und die beißt ja so stark, die Hinterscheiße, oh mein, da brauchst du eigentlich einen Mundschutz. Aber ich habe natürlich einmal auch nicht gemacht. Dann habe ich da das Ding rausgekratzt und habe mir gedacht, bin ich gestern wirklich mit dem Habe Kecklinger vor der Bühne gestanden? Weil das fühlt sich gerade überhaupt nicht so an. Und so war das immer. Also immer, wenn ich irgendwo einen Höhenflug gehabt habe, dann bin ich heimgekommen und bin sofort wieder auf den Boden der Tatsachen gekommen.
Aber das hat er sicher auch gut getan. Du bist ja wirklich frei von Allüren, so wie ich dich bis jetzt erlebt habe.
Ja, ich glaube, mir war es selber unangenehm. Also wenn ich manchmal mitkriege, da manche Veranstalter, die sagen mir dann, ja, und morgen kommt der Künstler oder die Künstlerin oder diese Band und dann sagen sie mir, was die für einen Rider haben, so was die so also eine Catering-Liste haben, was da draufsteht. Du, die haben da oft einen Schnaps, den kannst du so gar nicht kaufen, den musst du irgendwo aus Argentinien importieren oder was weiß ich, was alles und ja, fahren da Sachen auf und bei uns steht drauf, naja, Brotzeit und ein warmes Essen war nicht schlecht. Das ist alles, wer steht bei uns nicht drauf?
Mehr braucht man da auch nicht.
Nein, sowieso nicht. Aber
außer einen Kakao vielleicht.
Ein Kaba, den muss ich sagen, haben ganz viele Veranstalter wissen mittlerweile, dass ich einen Kaba sehr gerne mag und den haben sie dann immer irgendwo im Kühlschrank.
Aber man darf sich nicht so wichtig nehmen und das hast du aber auch auf dem Hof gelernt und als Teil von einer großen Familie, wo das war eigentlich wie eine Maschine. Jeder hat das gemacht, was gerade sein musste. Wer Zeit gehabt hat, hat gekocht.
Genau.
Es war sehr emanzipiert auch bei euch. Der andere hat sich um Stall gekümmert oder hat gesagt, jetzt glaube ich schnell die Eier von die Hähne auf.
Ja, ich glaube dadurch, dass meine Mama eben aus der Stadt war, also jetzt nicht aus der großen Stadt, sondern heute aus Passau, und meine Mama immer gearbeitet hat, also immer Vollzeit gearbeitet hat, hat halt immer derjenige gekocht oder das da, der gerade Zeit gehabt hat. Und das war halt einmal Mama, dann war es halt einmal der Papa im Rahmen seiner Möglichkeiten, natürlich ganz viel Oma.
Oma sowieso.
Aber das war nie ein Thema. Also ich glaube, wenn meine Mama gesagt hat, sie geht jetzt halt raus und repariert einen Bullock oder irgendwas, da hätte keiner gesagt, das ist nicht dein Job. Also jeder hat das gemacht, zu dem er fähig war und zu jeder Zeit.
Aber das macht einen doch zum guten Teamworker, wie man heutzutage sagt.
Total.
Und man nimmt sie nicht so wichtig.
Man nimmt sie nicht so wichtig und das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit irgendwie so ein verlorenes Gut. Ich ertappe mir selber oft dabei. Ich bin, glaube ich, schon manchmal ein sehr reflektierter Mensch, wo ich mir dann denke, naja, jetzt spiele ich da und bin da, darf da ausverkauft sein, da müssen wir doch gleich kennen. Weißt du, zum Beispiel in Rosenheim. Aber dann gehst du durch Rosenheim, die kennt keine Sau nicht. Und das ist aber das Gute, dass manche Leute schwimmen dann so ins Fern, da wo sie aber nicht daheim haben.
Aber dann fehlt einem auch nichts, wenn man wieder Privatperson ist.
Überhaupt nicht.
Dass der Hof fehlt, darüber unterhalten wir uns nach die 11 Uhr Nachrichten. Martin Frank ist bei mir zu Gast und wir ratschen über sein Buch Die Letzte, nämlich Die Letzte Kuh. Die Letzte macht das Licht aus, eine Hofgeschichte. Ein sehr berührendes, schönes und auch lustiges Buch, das gerade eben herausgekommen ist.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre zu unserem Freitagsratsch heute mit Martin Frank, Komiker, so bezeichnen dich selber, und Buchautor. Sein aktuelles Buch Die Letzte macht das Licht aus, eine Hofgeschichte, ist gerade eben im Rowohlt Verlag erschienen. Und nach der niederbayerischen Musikanten unterhalten wir, uns übers Melken. Da habe ich nämlich keine Ahnung und das ist für ihn fast was meditativ ist geworden. Martin Frank bei mir zu Gast. Du kannst alles. Du kannst ausmisten, du kannst Kälber füttern, du kannst am Gockel hinterherlaufen.
Ja, da ist aber nicht viel dabei.
Also glaub, das ist auch eine schöne Geschichte. Ein besser Gockel, der hat Oma dann noch abgezogen.
Mei, die Oma hat immer ganz kreislige Hände gehabt, weil die hat immer die Oma so angegriffen und hat sie immer aufgeweckt. Die haben immer blöd. Also das weiß ich noch. Bis dann Oma irgendwann einmal zum Papa gesagt hat, der Gockel muss weg. Und dann hat er einen Köpfer müssen. Und der Papa wollte das nie da. Der Papa mag überhaupt kein Viech nicht hergeben oder nichts. Köpfer schon gleich gar nicht. Und dann hat er aber den Gockel dran glauben müssen, leider.
Also die Oma hat den Gockel.
Ja.
Aber den hat's dann, die Oma hat ihn dann zubereitet.
Oder? Die Oma hat ihn dann, glaube ich, genüsslich ausgenommen und dann hat es ihn gegeben mit einer Rahmsauce und Semmelknödel.
Aber ihre Hähner sind dann immer ausbüxt und sind zum Pfarrern übergegangen und haben den schönen Garten dort verwüstet.
Also wir wohnen ja. Pfarrer wohnen immer schon neben uns. Immer neben uns ist der Pfarrhof und ich kann mich an keinen Garten erinnern, der. So es war einer schöner wie der andere. Ich weiß nicht, die haben immer die schönsten Gemüsegärtel gehabt, dann Blumen, dann Obst, alles Mögliche haben sie da gehabt. Und unsere Hähner, die haben frei umeinander gelaufen, haben ja nichts Besseres zum Tor gehabt, wie über den Zaun oder irgendwo ein Loch im Zaun sie finden und da umme und ein Massaker anrichten. Dann haben sie da die jungen Pflanzl ausgerissen und da umeinander gerommen und die wollten ja die Pflanzl eh nicht, aber die wollten halt Trinkbäume rausgerommen oder und ausgeschaut hat es. Und manchmal hat der Pfarrer natürlich auch geschimpft im Rahmen der katholischen Möglichkeiten oder uns freundlich darauf hingewiesen.
Im Rahmen der katholischen Möglichkeiten, ja. Das merke ich mir.
Und dann sind wir wieder
Flucht
ganz...
heute. Im Rahmen der katholischen Möglichkeiten.
Und dann sind wir ganz reumütig mit 2-3 Schachteln Eier rüber und haben gesagt, Meister, uns so leid, wir schauen mal, dass wir...
Schaden wieder...
Ja, dass wir das Loch im Zaun flickern, dass
das Loch vorkommt. Im Zaun, aber der Garten war ruiniert.
Der Garten war ruiniert, ja.
Und die eine Hina, die ganz schöne, die bis zum Schluss da war?
Die gibt es immer noch.
Ja?
Die gibt es immer noch. Also die überlebt alles. Also wirklich, der Schwarzinger heißt ja die. Mhm. Schwarzinger, weil es schwarz ist und mein Papa halt einfach der König der Spitznamen ist und meistens einfach ein Inger hinten dran gehängt hat. Also Schwarz und Inger. Und das ist so eine Truchtelhaube mit so auftopierten Haare, also auftopierte Federn am Kopf. Und ja, die ist ja früher auch gemobbt worden von den anderen Hähnen, von den braunen Hähnen, weil das ist eine schwarze Hähne-Truchtelhaube. Und dann hat es irgendwann sich geweigert, dass sie in den Hähnenstall rein ist, weil es halt keinen Bock mehr gehabt hat. Und dann ist irgendwo hoch oben im Stadel auf irgendeinem Balken immer gesessen. Und das hat hier mehr oder weniger das Leben gerettet, zweimal sogar, weil nämlich einmal ist ein Marder rein in Hähnenstall. Ich weiß ja nicht, wie der reingekommen ist. Und einmal, da habe ich schon gehabt, glaube ich, weil da habe ich nämlich vergessen, als ich den Hähnenstall zumache über Nacht. Und dann ist mir der Fuchs rein. Und hat natürlich einmal komplett Kahlschlag. Mhm. Und aber der Schwarzinger ist auf seinen Stadelbalken gesessen und hat alles überlebt. Und obwohl es jetzt halt schon so lange allein ist, geht es ja sehr gut.
Hat einen Austrag bei deinem Papa.
Genau, also das ist ja die einzige Hähne. Also der Papa ist der einzige Mensch, der einen Schwarzinger anlangen darf. Weil das ist eine wahnsinnig schreckhafte, die ist immer auf der Flucht irgendwie, immer nervös und hat so komische Ohren, legt sie so da wo du schon merkst, ah, das ist eine nervöse Hähne, weil die sind so ganz extrem oval, wie wenn sie es unter Stress schon ausgedrückt hätte. Und der Papa mit seiner Ruhe ist der einzige, der die Hähne anlangen darf. Und die nimmt er dann und dann holst du ihn rum und dann sagt er, geh, wir zwei, wir haben einen Freund.
Meistens nicht.
Und dann lässt er es wieder runter. Und das habe ich, glaube ich, eben geschrieben, das ist oft wie so ein Energieaustausch.
Ja.
Weil der Schwarzinger, der geht dann irgendwie viel ruhiger weiter, der hat dann die Energie vom Papa und der Papa, der geht dann viel schneller auf den Bullock oder irgendwo hin, weil der hat dann die Energie vom Schwarzinger. Die tun das dann immer so, ja.
Ist aber ein Hähne, kein Guckel, also kein Hahn.
Ist ein Hähne, ja.
Die Liebe zu den Tieren, die nimmt man so automatisch auf, wenn man auf dem Bauernhof wohnt, weil es so selbstverständlich ist, dass man Viecher hat. Wie sehr ihr eure Kühe geliebt habt, das schreibst du ja in dem Buch. Das war ja das Buch, um den Abschied sozusagen vom Hofleben zu nehmen. Aber ich habe auch durch dich gelernt, dass jede Kuh eine andere Frisur hat. Das ist mir jetzt noch gar nicht aufgefallen. Also weil du gerade von der Schwarzinger ihre Frisur geredet hast.
Unsere zumindest. Also wir haben ja die unterschiedlichsten Kühe gehabt und die einen haben irgendwie lokal gehabt, die anderen haben irgendwie einen Buschen auf dem Kopf gehabt, und manche haben total glatte Haare gehabt. Also das ist jede Kuh. Ich glaube, wenn du jetzt nicht vom Bahnhof bist, kennst du es vielleicht nicht, aber wenn du jeden Tag deine Kühe hast und andere Kühe sechst, jede schaut anders aus. Jede hat ein anderes Alter, jede hat andere Zitzen, jede hat zum Beispiel einen anderen Gang und andere Härntel. Wir haben eine Kuh gehabt, die war auf dem einen Augen blind zum Beispiel, die hat, du hast schon, wie wenn es da Murmel drin hat. Da habe ich mir vorsichtig hingehen müssen, wenn ich zum Zeilen in Niederbayern oder da, wo ich herkomme, sagt man zum Maker Zeilen, habe ich immer ganz vorsichtig hingehen müssen, habe mich schon von der anderen Seite ankündigen müssen, dass ich jetzt gleich käme und dann habe ich es noch ganz vorsichtig ein wenig auf den Hintern tätscheln müssen, dass es auf Zeiten geht, dass es nicht schreckt, weil es auf dem Augen nichts gesehen hat. Und die hat ein Händel gehabt, das in die völlig andere Richtung gewachsen ist. Also das ist jede Kur war so ganz anders. Ja, weil kurz bevor wir aufgehört haben, habe ich einen Fotografen kommen lassen, der mir jede Kur fotografiert hat.
No.
Ja, und die habe ich dann so in so ein, ja, wie so ein Mosaik ist das. So ein ganz großes Beutel und da ist jede Kur drauf. Weil das war mir irgendwie wichtig. Es ist total absurd, weil du gibst ja öfter mal Kur zum Schlachten aus den unterschiedlichsten Gründen. Aber trotzdem, jedes Viech tut da weh. Also ich finde, das muss da auch weh tun. Schon allein Respekt die Viecher gegenüber, egal ob du ein Kalbi hergibst oder eine Kuh hergibst, wenn das Viech auf den Wangaffe geht, dann muss da weh tun.
Habe ich aber auch so empfunden, dass in eurer Familie ein sehr respektvoller Umgang mit den Viecher war.
Ja, also total. Es gibt natürlich immer Momente, da denkst du, ja, was bist du für Blädekur? Weißt, es gibt halt Kühe, die sind total stur. Die wollen dann heute halt überhaupt nicht, weil es vielleicht auch einen schlechten Tag haben, ich weiß nicht. Und Kühe sind wahnsinnig feinfühlig. Also ich weiß nicht, wenn ich dann zum Melker gegangen bin und ich habe irgendwie einen stressigen Tag gehabt oder war kurz vor einer Aufzeichnung und das hat mich alles gestresst. Und wenn ich da zwischen zwei Kühe gegangen bin und habe mich abgebuckt, die haben geschlagen, die haben gekaut, das haben die nicht wollen. Also wenn ich da mit meiner inneren Unruhe eher an die Zitze wollte, das haben sie überhaupt nicht erpackt. Sondern du musst wirklich spätestens zwischen zwei Kühe, musst du, wie sagt man da, deine innere Balance Ahnung. Gefunden haben.
Aber weil einfach sonst, zur Ruhe kommen.
Ja, ja, weil sonst das will ich gar nicht.
Das hat aber in deinem Beruf auch gut getan, das zu erkennen, dass man mit Hektik gar nicht erst auf die Bühne gehen muss, sondern ruhig sein muss.
Ja, also ich bin zwar manchmal, glaube ich, ein bisschen eins drüber auf der Bühne, da versuche ich einmal ein bisschen runter zu kommen. Also ich glaube, mein Publikum will schon eher einen ruhigeren Menschen auf der Bühne haben und nicht jemanden, der so rumschreit, wie ich das manchmal mache.
Glaube ich nicht. Meinst bei der nicht? Begeisterung, die bei deinem Programm, ich weiß, Leute haben sich jetzt schon Karten gekauft für Ende des Jahres für dein Programm. Aber das Melken ist ja auch für dich was ganz Meditatives, schreibst du im Buch, wie du jetzt auch gesagt hast, dass man ruhig sein muss. Und das war ja sozusagen deine Aufgabe immer.
Es war ja fast eine transzendentale Erfahrung für mich. Weil, weißt, ich habe dann total monotone Arbeit machen können, habe da meine Kur gemacht, aber meine Gedanken waren ganz woanders. Also mein Körper hat das so Intus gehabt, dass ich genau gewusst habe, okay, ich muss jetzt da vormelken, ich muss auf das aufpassen, so hat mein Körper alles gewusst. Und mein Körper hat da, glaube ich, gewusst, wenn jetzt da irgendwie, was weiß ich, Schnauzern sagt man nie dabei, und wenn so kleine Flockerl drin waren, dann weißt du, ah, da stimmt was nicht mit der Kur, die ist vielleicht krank oder so. So hat mein Kopf, mein Körper alles gewusst. Aber mein Geist hat irgendwie dann in meinem Programm umeinander sinnieren können, nach Pointen suchen oder über irgendwas anderes nachdenken können. Also ich war dann total im Kopf frei. Mein Körper hat die monotone Arbeit gemacht und es hat wirklich gut da.
Aber das kann da jeder Psychologe bestätigen, wenn man so was Motorisches macht, wenn man läuft oder Radl fährt, bei dir was als Melken, dass das fürs Gehirn einfach besser ist.
Ja, was hätte ich mir gewünscht, dass das unterm Laufen gewesen war? Dann wäre ich vielleicht öfter mal zum Laufen gegangen oder öfter mal Radl gefahren. Nein, es war immer beim Melken. Weißt, ich hätte gerne mal mehr Fett verbrennt beim Laufen oder so, aber nix. Beim Laufen, da tue ich mir mal selber leid. Ab und zu, ganz, ganz selten. Also heuer noch gar nicht, letztes Jahr glaube ich auch nicht, war ich beim Laufen. Und dann laufe ich so dahin und dann tue ich mir die ganze Zeit selber leid. Dann denke ich mir, ich habe mir mal eine ganz schöne Strecke bei uns in Huttam, dann der Ilz entlang und dann denke ich mir, oh nein, jetzt muss ich das alles wieder zurücklaufen. Jetzt glaube ich, okay, jetzt schon, weil sonst ist der Weg zurück so weit. Und also,
jetzt haben wir nochmal was gemeinsam. Wir haben ungefähr dieselbe Einstellung zum Sport. Ich bin noch nie gejoggt. Da kriegt man Seitenstechen. Ich habe noch nicht einmal, wie hat denn das geheißen, eine Siegerurkunde gekriegt bei den Landesjugendspielen.
Ehrenurkunde,
hat jeder kriegt Siegerurkunde, war sowas wie eigentlich teilnehmen, aber ich habe immer Seitenstechen gehabt.
War genauso. Ich habe ja, wenn ich, beim Weitwurf, das weiß ich auch noch, wenn sie dann gesagt haben, ja, der Martin Frank 3,10 Meter, du, da war das nicht der Weiten, das war das Loch im Boden. Ich habe ja meinen Ball in den Boden eingedroschen. Ich habe den Maulwurf erschlagen. Ich habe ja da kein, also das war ja.
Da hat man halt andere Fähigkeiten, da kann man sich. Aber gegen die anderen stinkt man halt immer so ab, weil die meisten können immer alles, wenn man jung ist und selber, wenn man dann so ein bisschen ein Bocciol ist, dann verzweifelt man dann auch schon. Dann hat man halt andere Stärken, hoffentlich.
Die muss man erst finden.
Ja, dauert ja lang, wahrscheinlich ein Maulwurfsloch. Aber das Melken habe ich zum Beispiel auch nicht gewusst, dass man vorher ein bisschen in einem Becher was tun muss, dann sieht man, ob mit der Milch irgendwas ist.
Erstens das und zweitens hast du in dem ersten Schuss, sag ich mal, oder im ersten Anzapfer hast du noch, kann sein, dass irgendwie ein Dreck drin ist oder Bakterien, weil das ist ein Loch, da kann ja, wenn Kuh liegt, kann ja irgendwas dann rein und das soll natürlich nicht im Milchtank rein, sondern das soll raus und wenn dann irgendwie so Flockerl dabei sind, dann weißt du, oh, und dann fühlst du eh am Alter, an dem Viertel, ja, ist das hart oder so, dann kann es sein, dass eine Entzündung hat und das ist ja oft ganz schlimm für Kuh und das merkst du da dann.
Wie ist es dann gewesen? Jetzt haben wir schon drüber geredet, wie das Landleben ist. Wie ist es dann gewesen, wo du gemerkt hast und dein Papa und dein Bruder, das Futter wird immer weniger und nach hat die Sophie, die regelmäßig bei euch gekommen ist, um Viecher abzuholen, dann eine eurer Kühe nach der anderen geholt.
Ja, wir haben uns ja dazu entschieden, also der Papa hat sich dazu entschieden, dass er langsam abbaut, dass er erst einmal, was weiß ich, die Kolben wegtut und dann die hier, die wo eh nicht mehr so ganz gut beieinander waren. Und dann haben wir letztendlich, glaube ich, 15 oder 12 Kühe noch im Stall gehabt. Und dann war halt irgendwann der Tag da, wo es dann nicht nur mit einem Lastwagen gekommen sind, sondern Lastwagen mit Anhänger. Und dann, ja, es war, also ich habe schon viele emotionale Tage am Hof miterlebt, aber das war schon krass irgendwie.
Da habe ich als Leserin schon fast geweint, weil ich dachte, jetzt werden sie wirklich geholt.
Ja, weil mein Bruder hat gesagt, er kann nicht daheim bleiben. Also mein Bruder ist dann mit dem Auto rumgefahren irgendwo in der Gegend, der hat gesagt, er hält das nicht aus. Und mein Onkel, der immer am Hof war, der immer mitgeholfen hat und auch was war wie der Vater für mich, der hat gesagt, ja, er kann einen Tag auch nicht kommen, obwohl er Urlaub gehabt hat. Also die haben geflüchtet und haben gesagt, nein, ich muss da bleiben, ich brauche das, glaube ich, für einen Abschied. Und dann war ich mit meinem Papa allein und dann bin ich heimgekommen und dann haben wir da in den Steuer gegangen und haben die ganze Zeit, also wir haben halt die ganze Zeit gewartet, ja, wann kommt denn der Wagen jetzt? Wann kommt jetzt der Viechwagen? Und dann war er da und dann sind wir oben und dann, muss ich mit zusammenreißen, dass ich nicht so wieder, schon wieder so einen anfange, aber.
Dann spielen wir Musik.
Ich habe dann die Ketten gelöst, weil es war der Anbindesteu und dann habe ich es ausgeführt und der Papa ist einfach irgendwo hinten gestanden und hat einen Dreh gehört oder an Sachen gehört, wo es nichts zum Kehren gegeben hat. Der ist da gestanden wie so ein kleiner Bub.
Die letzte macht das Licht aus. Eine doch sehr emotionale Hofgeschichte, die Martin Frank da abgeschlossen hat. Abgeschlossen ist es immer noch nicht. Es war ja erst im letzten Jahr. Aber dadurch, dass du drüber geschrieben hast, war es für dich ja nachvollziehbarer. Weil in eurer Familie hat es ja natürlich immer Landwirtschaft gegeben. Das ist ja nicht was deine Eltern oder deine Großeltern sich ausgedacht haben. Da ist eine Ära zu Ende gegangen.
Meine Großeltern waren aus der Landwirtschaft, meine Urgroßeltern. Also das geht ja Generationen zurück. Und
bei
dann,
jedem von uns eigentlich.
Ja. Aber dass halt ich dann die Generation bin, wo es zu Ende geht. Also ich habe natürlich dann auch schon, mein kleiner Bruder und ich, wir haben dann schon oft auch so Schuldgefühle gehabt, weil wir gedacht haben, haben wir mit seinem Papa irgendwie dazu gedrängt, hätten wir mir vielleicht früher schon mal sagen müssen, du Papa, pass mal auf, so können wir nicht weitermachen, siedeln wir aus, machen wir es anders. Mein Bruder hätte ja wirklich gern, war wirklich gern Landwirt geworden. Aber das hat halt einfach an dem Standort keine Zukunft nicht gehabt und dann war er schon in seinem Beruf, weil der Papa war dann auch noch relativ jung und wollte nicht irgendwie aufhören oder nicht übergeben und nichts. Und deswegen hat es sich so ergeben, dass mein Bruder dann einen anderen Beruf gehabt hat und ich auch. Und deswegen, man fühlt sich, glaube ich, schon, also was heißt, glaube ich, habe mich schon schuldig gefühlt, dass jetzt ich die Generation war, die es beendet hat.
Ja. Aber ihr seid ja drin aufgewachsen, da hat es ja lange nicht drüber nachgedacht, weil es ist immer irgendwie weitergegangen. Immer irgendeiner hat den Hof übernommen. Wenn ich es richtig verstanden habe, war es ja ohnehin der letzte Bauernhof im Dorf, der noch Kühe gehabt hat.
Direkt im Ortszentrum in Huttum war man der letzte Hof. Und ich weiß gar nicht, ob das auffällt, dass kein Milchtank mehr vor dem Hof steht. Weil bei uns, also unsere Einfahrt war jetzt auch nicht so groß. Wir haben immer einen Milchtank rausziehen müssen auf die Straße. Und da ist das Müllauto vorbeikommen und hat halt dann ausgepumpt. Und ich weiß gar nicht, ob das die Leute auffällt, dass der nicht mehr da steht seit letztem Juni.
Als ich es dann gelesen habe, ist mir auch aufgefallen, dass ich das halt nur kenne, dass man mit die Milchkannen am Straßenrand ist, die dort abgestellt hat. Da gab es so Wagerl und dass das natürlich aus meinem Leben verschwunden ist. Aber man merkt es ja nicht, weil das so ein langsamer Prozess ist. Und als ich das dann gelesen habe, auch mit eurem Milchtank, habe ich gedacht, diese Milchblecheimer hat es ja gar nicht mehr gegeben, die Milchkannen.
Das hat ja früher so richtige Sammelstellen gegeben, irgendwo an einem Punkt im Dorf, glaube ich. Und bei uns war es halt dann irgendwann, ja, da ist halt, also wir haben an der Marktstraße und dann haben wir halt einfach, haben uns einen großen Milchtank, zum Schluss haben wir zwei gehabt, hinausgeschoben und dann ist halt ausgepumpt worden, ja.
Oder wir Kinder sind einmal mit so einem kleinen Milchkandl in den kleinen Laden. Deine Mutter hatte auch so einen kleinen Laden gehabt, so einen Lebensmittelladen.
Genau.
Da hat man einfach Milch so geholt.
Ja, bei meiner Mama war es schon abgepackt im Tetrapack, aber die Leute haben ja zu uns am Hof früher gekommen, das hat meine Großtante gemacht, die hat dann immer ist in so einem kleinen Kammer gesessen und hat dann immer die Leute Milch ausgeschenkt und das war dann vorbei, bis eben halt dann 2015 ganz viele Leute nach Deutschland gekommen haben, ganz viele Asylsuchende und die haben dann auch wieder Milch gekommen und das war für mich wirklich ein ganz interessanter Moment, weil man gedacht hat, schau her, da hat das alles noch einen anderen Stellenwert irgendwie. Die wollen die Milch da abholen, wo es herkommt. Die wollen nicht in den Supermarkt gehen und irgendeine hocherhitzte Milch holen, sondern die wollen es da, weil die machen daheim dann einen Käse, die machen das, die machen das. Die haben ja von, zum Teil von 20 Kilometern hergefahren, weil sie gesagt haben, ja, in Passau gibt ja nichts, sondern sie fahren daher, ist beste Milch und Kinder trinken für Cornflakes und was weiß ich, was alles. Und das war ein absurdes Bild. Mein Papa, ein niederbayerischer Landwirt, kein Englisch, nicht Kinder, und dann war im Hof da die afrikanische Frau mit ihren drei Kindern, dann war die Frau Syrien, die verschleiert, dann das, und mittendrin steht mein Papa und sagt, ja, da ein Zwickel, da das und da das, und haben sie unterhalten mit Händen und Fies, und die ich bin auf der Vorgestanden und habe mir gedacht, was ist da eigentlich gerade los?
Aber das ist doch auch schön.
Ja, total.
Die Milch macht's. Da hast du ja den Slogan auch erwähnt, den ich ganz vergessen habe. Früher hat man für Milch geworben. Jetzt haben wir zwar, Gott sei Dank, wir Kakaotrinker das Glück, dass wir keine Unverträglichkeit haben, dass man nicht auf Hafer und Sojamilch trinkt. Oder wir wissen es nicht, genau. Ich finde einfach, eine fette, kalte Milch schmeckt herrlich.
Ja. Manche Leute graust davor, aber ich kann nicht ohne. Und das ist ja auch, das steht ein Büchel drin, Milch ist ja die letzten Jahre, hat ja Image Hochs gehabt, Image Tiefs. Also es gibt, dann gibt es wieder Studien, die sagen, die Milch ist so schlecht. Dann gibt es aber wieder andere Studien, die sagen, Milch ist dann doch gar nicht so schlecht. Das kommt immer darauf an, wer denn diese Studie in Auftrag gegeben hat und mit was für einer Intention. Und einmal so, einmal so, einmal hü, einmal hot.
Wie viel Milch trinkst du am Tag, wo du damit aufgewachsen bist?
Also mein Kaba schon, und dann ist immer abhängig, ja, habe ich noch Kapazität oder was habe ich heute zum Tor, bin ich auf Tour. Wenn ich auf Tour bin, geht es natürlich nicht so oft, weil da komme ich nicht an eine frische Milch, aber wenn ich daheim bin, dann schon, komme ich schon auf einen Liter machen.
Woher kriegt ihr jetzt die Milch, wenn ihr keine Milch mehr habt?
Ich wohne jetzt auf dem Hof von meinem Freund, und das ist also ein Bio-Heumilchbetrieb, und da kann ich mir auch jederzeit eine Milch runterlassen.
Und bringst du deinen Papa jetzt?
Habe ich am Anfang in die Glasflaschel, und dann hat jemand gesagt, ah, ich hole mir es aus dem Geschäft. Und
dann
er
doch.
Kauft sich halt dann jetzt die aus dem Geschäft. Ob es ihm schmeckt, weiß ich nicht. Aber das ist auch, also wenn wir dann zum Recyclinghof fahren, wo es mir riesige Säcke voll mit so Tetra-Packs an Milch. Ich glaube, das haben die am Recyclinghof auch noch nie gesehen, dass jemand im Monat so viel Backel bringt.
Wenn du an die Milchkandel denkst. Ihr habt jetzt einen großen Biobauernhof, dein Freund und du, und da hast du auch schon wieder die Zuständigkeit, die du früher gar nicht so haben wolltest. Du bist der Kaibimo.
Ich bin jetzt der Kaibimo, und momentan haben wir 16 Kaibe. Jetzt habe ich ein Milchtaxi gekriegt. Das sind ja auch, also ein hochmodernes Gerät, da schützt du die Milch rein, dann wird das da drin erwärmt. Dann fährt das automatisch den Berg zu dir. Also die Kaibe haben ein bisschen auf so einen Hügel, und dann muss ich auf einen Knopf drücken, und dann kommt das in die Kaibe immer rein. Und ich komme mir manchmal vor, wie so ein, ja, wie soll ich sagen, wie wenn ich die letzten 10 Jahre hinter Mars gelebt hätte, irgendwie.
Also so wie du es beschrieben hast mit eurem technischen Equipment, war es ja ein bisschen so. Das war eigentlich so, wie in meiner Jugend die Maschinen waren, mit einem alten Bulldog und alten Geräten.
Ein alten Schubkorn mit einem Platten, auf der anderen Seite ist irgendwie, da hat der Griff schon gefällt. Also lauter, das waren unsere Geräte, und haben wir auch alles hingebracht. Und haben wir auch, also das hört sich total absurd, aber wir haben halt ganz viel mit der Hand gemacht. Ja. Ganz viel gekehrt, ganz viel Mist weggefahren, und wir haben auch keinen Lader gehabt oder so, sondern das war alles viel mit der Hand, und jetzt hat sehr gerst, wo es geht. Birschi, dass es einfacher geht.
Ihr habt ja nicht einmal einen Deckel für einen Kanister gehabt.
Mei, ja, das haben wir, also weil wir haben gern Sachen verloren und wollten halt nicht immer neue Sachen noch kaufen, sondern der Papa war wirklich, also wenn man das Wort nachhaltig im Duden nachliest, dann steht da wahrscheinlich mein Papa daneben irgendwie. Der war wirklich ein wahnsinnig, ist ein nachhaltiger Mensch, und der hat nicht so schnell einen neuen Kanister gekauft, und hat einfach da so viel Zebra, wie er mit geht, reingestopft in das Loch, unten war der Diesel drin, und dann ist er damit heimgefahren.
Und eine Plastiktüten drüber, und nicht Plastiktüten. Zu vergessen, gell?
Mit einem Gummi natürlich. Mhm. Aber das, du, wenn es im Kreis verkehrt schnell fährst und der ist da umkippt, wie das manchmal der Fall war, dann hat er die Plastiktüten auch nichts gebracht.
Also ihr wart, dein Papa war nicht bloß, oder ist nicht nur, der hört uns vielleicht sogar zu. Herzliche Grüße, Herr Frank, super haben Sie es gemacht. Der war nicht bloß der König der Spitznamen, sondern auch der Provisorien.
Ja, also das muss man echt sagen. Also das ist,
ja, aber bevor man einen Haufen Klump kauft, das man wieder zum Wertstoffhof bringt,
eben,
repariert man es halt.
Ja, genau.
Mit der Schubkarren, wo keine Luft drin ist. Mhm. Das war auch eine Plagerei. Da hast du gar nicht joggen müssen. Du hast dein Fitnessstudio auf dem Hof gehabt.
Es hat oft, also Schub Collins war immer im Zuständigkeitsbereich von meinem Onkel. Der war immer der, der alles sauber gemacht hat. Mein Papa war immer gern jemand, der, ja, der hat schon auch sauber gemacht, aber jetzt nicht so gründlich und akribisch wie mein Onkel, weil der war damals noch bei der Bundeswehr, der hat richtig gelernt, wie man sauber macht und so, und das ist uns dann am Hof zugute gekommen.
Mit dem Zahnbürstel hat er schon ganz sauber gemacht.
Was glaubst denn du?
Als du noch Standesbeamter warst und aus dem Fenster geschaut hast, hast du sogar gesehen, wie ein Misthafer brennt.
Ja, weil, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, aber
das
der Papa...
Das ist ja wirklich wie Ludwig Thoma oder Verfilmung ja. Von Ludwig Thoma.
Und dann sind
oder
die ganzen...
Oder ein Sketch von Martin Frank.
Ja, genauso so ungefähr. Gut. Und dann sind die dann oft meine Kollegen mit mir am Fenster gestanden und haben da umgeschaut, ja, was ist denn bei euch wieder los? Und haben gesagt, ja, ich glaube, der Papa hat wieder was verbrennt. Der Papa hat immer so ein Steak gehabt, da hat er immer gern so Sachen verbrennt und dann ist der Wind so stark gegangen und dann haben die Funken irgendwie am Misthaufen geflogen und da waren scheinbar irgendwie Druck aus Stroh oder so und dann hat das Brenner angefangen, geraucht hat sich über das ganze Dorf, dann ist die Pfeife gekommen und oh mein, also es war immer auch was los bei uns am Hof. Also ich muss ja manchmal sagen, ich finde es ja fast schade für Huttum, dass es unseren Hof nicht mehr gibt.
Herzlichen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie uns schreiben. Also eine Hörerin hat geschrieben, bei uns werden die Kühe schon noch durchs Dorf geführt. Der andere schickt ein Foto, dass er beim Misten uns zuhört. Vielen lieben Dank. Jeder von uns kennt halt ein bisschen auf dem Land zu sein. Und es ist auch schön. Man vergisst bloß immer, dass das mit viel Arbeit verbunden ist.
Die ja gut tut. Also ich finde schon, dass es gut tut. Also zum Beispiel in der Corona-Zeit, ich war ja so froh, dass wir einen Hof gehabt haben, dass ich eine Struktur gehabt habe.
Du konntest ja nicht auftreten.
Ja, dass ich eine Struktur gehabt habe, dass ich mich körperlich betätigen habe, Kinder, das war für mich wirklich Gold wert. Also da war ja auch so, wo man gedacht hat, oh Gott, hoffentlich hört das niemals auf.
Und obwohl es dich jung genervt hat, du warst ja auf der Schauspielschule dann in München und hast dann anrufen müssen, ich kann nicht kommen, weil... mehr Geburt haben, wo keiner verstanden hat, was gemeint ist.
Bis ich das erklärt gehabt habe, dass bei uns daheim eine Kur gehabt hat und ich war halt nie der Beste in Hochdeutsch. Und dann da war ich auch so nervös in dem Moment, weil auf der anderen Seite hat der Papa geschrien, ja, jetzt komm. Und ich sage, ja, ich muss noch sagen, dass ich es nicht schaffe. Und dann habe ich da erklären müssen, dass eine Kur gehabt hat und dann habe ich die Stimme noch in meinem Kopf von einer Schauspiellehrerin, die mir gesagt hat, ja, Martin, ganz toll. Ja, dann versetz dich in die Kuh und spür die Kuh und komm mit und erzähl uns davon. Und ich habe mir gedacht, was wollt ihr von mir? Also, wie soll ich das machen? Total zwei völlig absurde Welten. Und ich kann mich an einen Moment in der Schauspielschule erinnern, da haben wir Tierarbeit gehabt. Habe ich, glaube ich, auch im Büchel geschrieben. Da haben wir uns dann in ein Tier hineinbegeben müssen. Also studieren und dann musst du da das Viech sein. Und dann haben wir in dem Raum 12 Schauspielschüler, jeder war irgendein Viech, ich war, glaube ich, der Vogelstrauß und dann war da eine Schlange in der Ecke und ein Frosch, der eine war das, der andere war das. Dann haben wir durch den Raum als Viecher geschrien haben wir umeinander und dann haben wir gedacht, aus ist das, wenn mein Papa wisst, was ich da mache am helllichten Tag. Du, der ist wahrscheinlich gerade beim Silieren oder beim Heinen und ich bin irgendwo da in so einem Raum in der Paul-Heise-Straße in München und bin ein Vogelstrauß und renne da durch den Raum wie ein Verrückter. Und deswegen, manchmal hat man das schon, ist mir das schwer gefallen, dass ich mich drauf einlasse, weil ich einfach aus einer Welt kommt, wo es immer heißt, ja, Spinnerie. Vernünftig, das ist eine Spinnerei und so und ja.
Aber das ist ja das Handwerkszeug, das du gelernt hast. Und sowieso. Eben auch dieses, was du sagst, dieses Reflektieren, was mache ich da eigentlich oder was mache ich eigentlich, wenn ich daheim bin. Diese zwei Welten hast du doch eigentlich prima unter einen Hut gekriegt und teilweise auch Sachen aus dieser Welt in dein Programm eingebracht, ohne es lächerlich zu machen. Und das finde ich die hohe Kunst.
Ja, danke. Also ich bin eher ein Mensch, der hauptsächlich autobiografische Geschichten schreiben kann.
Sind doch die Besten, so was du schon alles erlebt hast. Steht ja im Buch, sonst würde ich nicht erzählen, wo du da eben nach München gefahren bist zur Schauspielschule und alle haben dir einen Vogel gezeigt in deinem kleinen Auto.
In meinem Fiat Punto.
Weil ich sag's.
Ich traue mich nicht.
Also als ich es gelesen habe, habe ich gelacht und habe gedacht, wenn es mir passiert wäre, hätte ich gewarnt. Und man kann halt dann 20 Jahre später drüber lachen.
Ja, ich war halt noch nie so richtig mit dem Auto in München. Und dann fahre ich da und war an der Ampi und plötzlich, oder war ich an der Ampi, auf alle Fälle, kommt hinter mir eine Tram und fährt mir fast in den Kofferraum rein und fängt da das Bimmeln an und ich bin immer nervös geworden und denke mir, was ist denn da los? Ja, lieber Gott. Und dann schaue ich auf die Ampi, ist es ja rot, ich darf nicht fahren. Und dann war grün, dann bin ich weitergefahren und die Tram hinter mir her, bimmelt ohne Ende. Und dann Leute, wie du sagst, haben mir einen Vogel gezeigt vor der Dinge draußen. Der Weib war ja auf der Trambahn.
Gott.
Das habe ich nicht gewusst.
Auf den Schienen gefahren, um Gottes
Willen. Ja, aber weil die Schienen, die waren da eben mit der Fahrbahn. Weißt du, ich fahre nicht auf Gleise umeinander. Das ist mir schon klar. Aber
welche Linie war es denn?
Das war die, wie ist denn die von der Münchner Freiheit davor, Ludwigstraße 4, wie heißt denn die?
Da fährt gar kein Tram mehr.
Ich glaub, fahrt 16er. Gar nicht mehr.
16er bis zur Freiheit, ja.
Da?
Glaube ich. Ach, das ist, also hast du wenigstens noch Leute mitgenommen, hast wenigstens Fahrscheine gezeigt. Ja,
das war schön.
Oh, wie peinlich, jetzt können wir drüber lachen.
Aber geschwitzt habe ich.
Ich kann dir nur sagen, da warst du noch nicht auf der Welt, dann bin ich das erste Mal mit dem kleinen Auto meiner Mutter nach München gefahren und ich habe mich so toll und erwachsen gefühlt. Aber was ich nicht bei der Führerscheinprüfung gelernt habe, war Spuren wechseln. Man ist halt entweder gefahren oder hat bremst oder hat blinkt und ist abgebogen. Ich bin immer auf der rechten Spur gefahren und bin ganz woanders rausgekommen. Ich glaube, ich bin am Riemer Flughafen rausgekommen, weil ich nicht gewusst habe, wie man die Spur wechselt, um woanders hinzukommen. Da war ich auch sehr verzweifelt.
Vor allem da mit euren Autobahnen bei München, wenn sie von mir 4- bis 5-spurig wird. Da.
Furchtbar, ich glaube, ich kann es heute noch nicht.
Fahr lieber mit der S-Bahn umeinander.
Na, mit dir, wenn du wieder auf die Trampanschienen fährst.
Wir zwei, genau. Wir haben ja schon so ein Thema auf der Autobahn.
Also unglaublich. Aber wir sind immer angekommen.
Ja, ist doch das schon sowieso. Mal was. Und dauert das, halt ein bisschen, aber.
Dauert ein bisschen.
Okay, sind wir immer.
Ja, der Weg ist das Ziel, glaube ich, oder so ähnlich.
Ja.
Aber es ist schön auch, dass du von deiner Tollpatschigkeit schreibst. Da fühlt man sich so verstanden. Aber zurück nochmal zur Landwirtschaft. Du bist dann wieder von der Schauspielschule im quietschenden Reifen dann um 5 Uhr. Hast dann geschaut, dass du helfen kannst im Stall.
Ja, also unter der Woche ist natürlich nicht gegangen, aber am Wochenende so lang, wie es gegangen ist. Und in die Ferien sowieso, war ich eigentlich immer daheim. Ja.
Dir darf es auch fehlen. Und du schreibst ja auch, dass dich so, es ändert sich ja im Leben immer so viel. Es gehen auch Menschen, aber was gleich geblieben ist, war halt euer Lebensrhythmus auf eurem Bauernhof. Und das ist was Beruhigendes, glaube ich. Was Sicheres auch.
Ja, die Struktur einfach, dass du in der Früh aufstehst, dann gehst du in den Stall, dann frühstückst, dann gehst du wieder in den Stall oder futterst Ei oder misst aus und dann gibt es irgendwann Mittagessen, dann ist erst einmal nichts. Also das ist ja das Wichtigste am Bauernhof. Nach Mittagessen ist erst einmal eine halbe Stunde Ruhe.
Moment, am Mittagessen um Punkt 12 Uhr.
Um Punkt 12 Uhr. Mhm. Früher halbe 12 Uhr, irgendwann haben wir uns dann auf 12 Uhr geeinigt. Da höre ich heute noch meine Großtante vom Fenster rausschreien, noch mein Papa, Martin, das Essen ist fertig. Und dadurch, dass wir mitten im Dorf waren, sind oft Leute vorbeigegangen und dann haben sie immer zu meiner Großtante gesagt, ja, ich komme gleich, Das ganze Dorf hat gewusst, warum wir Mittagessen haben, weil meine Großtante hat eine Lautstärke gehabt. Und dann danach ist jeder ins Bett aufs Kanapé gegangen. Mhm. Und dann war wirklich, da hat ja in der halben Stunde, da hätte ja sonst was auf der Welt passieren können, wir hätten es nicht mitgekriegt. Weil da hat, wenn das Telefon gelitten hat, da ist keiner dran gegangen. Keiner war am Handy, gar nichts. Also das war wirklich eine halbe Stunde. Wie eine Konklave war das. Wir waren mal von der Außenwelt abgeschnitten und irgendwann dann um eins haben wir halt dann wieder weiter da.
Ist doch wunderbar.
Ja, bis um halbe 5 Uhr, dann hat es meistens Brotzeit gegeben und dann ist mein Stall gegangen und dann war der Tag vorbei.
Du schreibst da, dass du auch gekocht hast. Jeder, der Zeit gehabt hat, kocht, aber sehr abwechslungsreich war es jetzt nicht so.
Also oft ein Schweines, Paprika-Händel haben wir oft gehabt, ganz oft Gnädel, weil meine Oma hat ja, ich weiß nicht, die hat ja Liebe gehabt zu Gnädel, das hat sie ja immer geliebt, Gnädel, Spätzle oft und ja, aber ich koche gern, also ich bin wirklich jemand, ich bin allgemein nicht so der Schnellste und vor allem beim Kochen immer Zeit nehmen. Also das ist bei mir dann irgendwie so ein Ritual, da fange ich dann auch gerne um 10 Uhr an und kann das so hinauszögern, dass ich um 12 Uhr fertig bin. Auch wenn ich nur einen Pfannkuchen mache, dann schlage ich jetzt ein Ohr so ganz langsam auf. Und
was hat sich jetzt verändert in diesem Jahr, Dreivierteljahr, seit, nicht, dass wir gleich beide wieder weinen, seit die Kühe vom Hof weg sind?
Also das Positive, was sich verändert hat, das ist, ich merke richtig, wie von meinem Papa eine Last abgefallen ist, weil mein Papa hat den Hof nehmen müssen, da war er 17 und wollte den Hof ja eigentlich gar nicht. Der Hof war ja damals, also noch, wenn meine Großeltern damals aufgehört hätten, regulär, dann war es vorbei gewesen. Aber dadurch, dass eben mein Opa, also der Papa von meinem Papa, so früh gestorben ist, hat er den Hof übernehmen müssen und wollte eigentlich ganz was anderes machen und hat aber das dann 49 Jahre lang durchgezogen.
Respekt.
Muss ich auch sagen. Und
er hat es gut gemacht, auch wenn er es nicht machen wollte eigentlich.
Er hat es gut gemacht und man merkt halt jetzt einfach, wie wie ein anderer Mensch wird irgendwie. Er ist fröhlicher, vielleicht überspült er manche Sachen. Er ist schon traurig, dass es nicht mehr gibt. Und ich glaube, er trauert jeden Kur nach. Und die Stille am Hof ist auch immer noch ein bisschen unerträglich, weil du hörst keine Ketten mehr, du hörst kein Schlürfen mehr in irgendwelche Tränkebecken, du hörst kein Brust mehr von der Kur, niemand schnauft mehr. Und das, glaube ich, geht ihm ab, aber im Grunde ist er plötzlich ein sehr gesprächiger Mensch. Und ja, ich sehe meinen Papa momentan ganz anders, so wie ich ihn nie kennengelernt habe. Ich habe immer den Eindruck gehabt, ja, ich bin eh nicht so der Erstgeborene, den man sich am Bauernhof gewünscht hätte. Und mein Papa und ich, wir haben uns mit wenig Worten verstanden. Ja, wir haben uns mit wenig Worten verstanden. Und irgendwie der letzte Tag, der hat uns so zusammengeschweißt, dass ich einfach gemerkt habe, oh Gott, da ist ja wahnsinnig viel da zwischen meinem Papa und mir. Das hätte ich nie gedacht. Und das habe ich auch erst durch das Büchle, durch so schlimm wie der letzte Tag war, aber die hat mein Papa und mir richtig zusammengebracht, ja.
Wie oft bist du jetzt noch daheim? Weil früher bist du ja gekommen, weil du gedacht hast, du musst ja kommen und helfen. Meistens kommt man trotzdem gern heim.
Ja, also ich komme, also ich meistens so Montag, Dienstag habe ich frei. Das sind die Tage, wo ich nicht auf Tour bin, da bin ich dann daheim auch. Da bin ich daheim und also so oft wie es geht, bin ich daheim. Also ist natürlich schon so, dass du, die Kühe waren so ein Bindeglied. Und dadurch, dass sie jetzt nicht mehr da sind, da sind natürlich die Prioritäten automatisch verschirmt. Weißt, dann denkst du, ja, okay, früher habe ich den beruflichen Termin nicht wahrnehmen können wegen der Kühe. Jetzt kann ich es wahrnehmen. Leidet natürlich die Familie drunter. Also die Quality Time, wie man im Bayerischen Wald dazu sagt, auf dem Hof, die leidet dann natürlich drunter. Und man versucht sie zu bemühen, aber es ist natürlich immer schwierig. Bei manchen Leuten ist die Oma, wenn die nicht mehr da ist, dann
fällt was weg.
Ja. Fällt was weg und du musst schauen, dass du das zusammenhältst, aber es wird immer schwieriger.
Kann sich dein Vater, kannst du dir vorstellen, du bist jetzt ja auf dem Hof von deinem Freund oder auf eurem Hof, bist du jetzt der Kaibemo, dass da auch nochmal in den Stall jemand reinkommt, wenn es euch so abgeht?
Wie meinst du?
Dass er vielleicht nochmal eine Kur oder zwei oder Kaibe
in Hütturm. Wir haben ja wirklich leider schon gesagt, ich glaube, wir müssen uns im Frühjahr wieder Kaiwe her da. Irgendwie, weil das Stille hält man nicht aus und irgendwie es gibt so viele Hefe, die dann Kaiwe auf eine Pension geben, die wo halt dann da groß werden. Und wir haben schon gesagt, ich glaube, wir bauen ein bisschen um und holen uns wieder Kaiwe.
Macht's eine Ferienwohnung für Kaiwe?
So ungefähr, ja.
Das wäre doch schön.
Irgendwie sowas, dass sie wieder was riert. Und Hähner möchte ich sowieso wieder mehr. Also der Schwarzinger darf für immer da bleiben und der darf für immer allein bleiben, wie er will. Aber ich möchte wieder mehr Hähner haben, ich möchte wieder meine frischen Ohren haben. Und ja, vielleicht nehme ich meine Ohren sogar mit auf Tour und mache so ein kleiner Dorflohn. Also auf das hätte ich schon Lust.
Da sind jetzt auch Bilder gekommen, als ich es gelesen habe, wo du es erzählst, weiß ich auch, dass meine Kinder einer im Gokko kam und das war der Eierhühner-Gockelmann. Und der hat dann Ohr gehabt und Hähner und das von seinem Gokko. Und ich habe mir gedacht, das heißt Gokko, weil er einen Gockel verkauft. Dass er der Eierhühner-Gockelmann, das kannst du machen.
Ja.
Nimmst du einen Anhänger mit?
Mal schauen, aber da muss ich so heil
über das dürfte bringen. Bei uns beiden dran scheitern. Dafür können wir eines gut, Martin. Wir können gut ratschen. Es war wieder ein schöner Ratsch mit dir. Ich wünsche dir viel Erfolg. Toi, toi, toi.
Dankeschön.
Lass doch nicht sagen.
Ach so, oh Gott, ja stimmt. Sag's bitte nochmal.
Ich wünsche dir viel Erfolg und toi, toi, toi. Jetzt kannst du sagen. Oder
kann ich brauchen.
Passt schon, genau, kannst brauchen. Und auch, dass dein Buch gelesen wird, weil es wirklich ein besonders schönes Buch ist. Die Letzte macht das Licht aus. Eine Hofgeschichte, eben erst im Rowohlt Verlag erschienen. Das Buch von Martin Frank, das dir eine Herzensangelegenheit war und ist.
Mhm, genau.
Das Schreiben eigentlich wehgetan, so wie Sie jetzt erzählen?
Es hat schon weh da und es war, glaube ich, intensiver, weil das Büchel damals mit der Oma, da habe ich ja schon 2-3 Jahre Abstand gehabt, bis ich es geschrieben habe. Und das Buch ist zeitgleich entstanden. Zeitgleich zu dem Tag, wo die Viecher abgeholt worden sind, zeitgleich, wo das Silo immer weniger geworden ist und deswegen war es ein bisschen intensiver, ja.
Ein schönes Buch ist geworden und ein schöner Ratsch war es mit dir. Kommst einfach mal wieder, musst kein Buch schreiben.
Sehr
einfach
gerne.
Zum Ratschen.
Sehr gerne.
Hab die Ehre gehabt mit Martin Frank und ich wünsche dir auch heute Abend einen guten Auftritt und bleib einfach wie du bist.
Mach ich. Und euch alle ein schönes Wochenende.
Vergeht's Gott.
Sehr gut.